Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Heute haben wir Dr. Petra Bungart zu Besuch. Petra ist Familienrichterin und wir sprechen mit ihr darüber, warum keine Entscheidungen oft auch die besseren Entscheidungen sind und warum wir Justitia wieder mehr als das sehen sollten, was sie ist, eine blinde Frau.
Hallo Carsten.
Hallo Sophie.
Na, wie ist es?
Nasig.
Ja, du klingst nasal, stimmt. Ist es der Heuschnupfen?
Ich habe noch nie welchen gehabt.
Also, irgendwann ist immer das erste Mal. Ich habe meinen auch erst in Berlin bekommen.
Ich hoffe nicht.
Ja, wir sehen.
Also Allergie ist sowas, das möchte ich nicht haben. Habe ich auch noch nie gehabt. Also ich halte mich tapfer mit dem Bewusstsein, es ist irgendwas anderes und es wird vergehen.
Dann will ich dir deine Illusion nicht nehmen, aber du hast Besuch mitgebracht.
Ich habe heute Besuch mitgebracht, genau. Und zwar habe ich eine Richterin mitgebracht. Ja, um es genauer zu sagen, eine Familienrichterin. Und sogar eine Doktorfamilienrichterin. Spannend, oder?
Sehr spannend.
So, und ich hose mal rein. Also bitte Ruhe im Saal und erheben Sie sich für Richterin Petra Bungart.
Herzlich willkommen, Petra.
Hallöchen.
Hallo, Petra. Schön, dass du da bist.
Hi, Carsten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Na, wir uns erst.
Ja. Petra, wir starten ja hier immer mit so einer kleinen Check-in-Frage, damit wir so ein bisschen locker werden. Wir sind ja so total unlocker sonst. Und die Frage beantworten wir natürlich alle, aber geht jetzt erstmal an dich. Also wenn das Leben gerecht wäre, was würde sich für dich ändern?
Ja, da würde ich mal die Haushaltsaufteilung bei uns zu Hause ganz anders gestaltet sehen. Also es ist nämlich bei mir so, ich mache alles und meine Familie macht nichts. Und da würde ich mal mir mehr Gerechtigkeit wünschen. Grüße gehen raus an alle.
Ja, das Hashtag Care-Arbeit, ne?
Ja, absolut, absolut, finde ich. Ich wäre zum Glück, dass die anderen jetzt nicht zugeschaltet sind.
Die würden jetzt behaupten, aber ich habe letztes Jahr schon einmal die Spülmaschine ausgeräumt.
Genau, ich habe doch schon den Spülmaschinen angemacht. Genau, ja.
Ja, genau. Oder ich stell doch immer alles oben drauf. Ja, schön, stell's doch gleich rein.
Genau.
Ja, und Carsten, du?
Ich glaube, wenn das Leben gerecht wäre, würde ich stinken.
Oh Gott, was?
Ja.
Warum?
Na, guck mal. Ich bin behindert, aber man sieht es mir nicht an. Mhm. Offensichtlich sehe ich auch gar nicht so scheiße aus. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, nicht auf den Mund gefallen, mache zurzeit wenig Sport, sehe trotzdem noch sportlich aus, habe total tolle Menschen um mich rum. Hab ein echt cooles Leben. Also ich bin eigentlich durchweg privilegiert. Mhm. Und wenn es dir recht wäre, müsste ich dafür noch einen Preis bezahlen. Ach so. Und den Preis, den ich bezahlen würde, wäre ich stinke.
Oh meia. Oh, oh, oh.
Ja, ich tut ja nicht. Man muss es mal dazu sagen. Ich tut ja nicht. Aber das wäre dann gerecht. Aus Sicht des Lebens wäre das gerecht. Und bei dir, Sophie?
Gut, dann würde ich daraus machen, dass mir dann die Sonne aus dem Hintern scheinen müsste. Eure Antwort war schon so gut, da kann ich gar nicht mehr drüber toppen.
Schön. Okay, also eine nächtliche Taschenlampe nach hinten. Ein Rückfahrstrahler sozusagen.
Genau.
Ah, verstehe, verstehe.
Ja. Petra, sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir würden ja ganz gerne mal ein bisschen mehr was von dir erfahren, auch wie dein Alter ist, wie du so überhaupt zu dem Beruf gekommen bist, den du heutzutage hast, du ja auch schon seit 25 Jahren ausübst, wenn ich da richtig informiert bin. Und ja, wie ist dein Arbeitsalltag? Was ist daran, also was tickt da in dir und was beschäftigt dich da?
Also zunächst mal muss ich noch was sagen, dass Carsten, du hast noch was vergessen. Ich bin nämlich nicht nur Familienrichterin, auch Güterichterin. Aha. Sagt euch das was?
Nee. Klärbar.
Ah, Güterichterin, die macht am Gericht Mediation. Also wenn es bei uns irgendwie Fälle am Gericht gibt, wo die Kollegen sagen, oh, das könnte ein Fall für die Mediatorin sein, dann kriege ich die zugewiesen, dann wird das Verfahren, das läuft, gestoppt und dann kommen die Leute zu mir und zu meinen Güterichterkolleginnen in die Mediation. Und das macht mir total viel Spaß auch. Also das, es ist eine sehr erfüllende Arbeit sozusagen, neben meinem familienrichterlichen Dezernat.
Ja, das glaube ich sofort. Und wie ist denn da deine Einstellung dazu? Also würdest du sagen, dass das auch wesentlich erfolgreicher ist oder geht's dann doch manchmal nochmal wieder zurück in Richtung Gerichtssaal?
Also es ist natürlich so, ich bin ja schon lange im Geschäft. Ich habe angefangen mit Zivilsachen. Ich bin bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der sogenannten ordentlichen. Da gibt es also so Strafsachen, Zivilsachen. Und ansonsten gibt es ja noch so Finanzgericht und Verwaltungsgericht. Also ich bin beim sozusagen ordentlichen Gericht und habe ganz lange Zivilsachen gemacht. Und ich habe immer zwischendurch gedacht, es ist anstrengend, immer oft zu entscheiden. Also sozusagen ist natürlich mein Job, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Und ich habe dann schon in den 90er Jahren habe ich schon eine Fortbildung gemacht zur Mediatorin. Und habe das dann, als es bei Gericht auch eingeführt worden ist, ganz schnell auch gemacht. Und das ist eine bestimmte Kommunikation, die man da erlernt. Also eine bestimmte Herangehensweise an Konflikte. Und zwar die Idee, die Leute selber zu befähigen, ihren Konflikt zu lösen.
Mhm.
Und das fand ich immer schon sehr charmant. Und man bekommt dann bestimmte Tools an die Hand. Ihr seid ja auch so im Bereich Coaching und so unterwegs. Ihr kennt das bestimmt auch schon alles. Aktives Zuhören oder Interessen zu erarbeiten. Was ist mir eigentlich wichtig? Und dann habe ich als Mediatorin am Gericht angefangen und dann ist es immer noch also weiter so gekommen, dass ich die Zivilsachen gar nicht mehr so mochte teilweise, weil das immer wieder es gibt so Fälle, die sind immer so ähnlich und die sind als Richterin für mich waren die nicht mehr so erfüllend. Das waren so Sachen, Reisesachen habe ich viel gemacht. Da geht es dann darum, dass die Versicherung sehr viel Geld, andersrum. Also dass die Reisesachen sind ganz interessant, da gefällt dir was im Urlaub nicht, dann wird da eingeklagt und dann muss ich überlegen, ob die Schnittchen lieblos geschmiert sind oder ob die Wasserhähne rostig waren und wie viel Reisepreisminderung das gibt.
Ja, okay.
Das ist so nicht so erfüllend, sage ich jetzt mal so.
Und so ein bisschen First-World-Problems auch.
Ne? Genau. Und ja. Da geht's eigentlich nur um Geld hin und her verschieben. Oder auch bei so Autounfällen wird jetzt der Mietwagen bezahlt oder ist diese Reparatur jetzt noch erfasst und so. Und dann habe ich immer mehr gedacht, Mensch, eigentlich würde ich so gerne Familiensachen machen. Und das wollte ich schon immer machen. Da kommen wir bestimmt ja gleich auch noch zu. Ich bin ja auch, wie ihr beide, sehbehindert. Und ich hatte erst einmal gedacht, naja, Familiensachen ist ein bisschen schwierig, weil es da so viele Zahlenwerke beim Unterhalt gibt. Das ist für mich sehr schwer zu praktizieren. Mach mal lieber nicht. Und dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist gerade im Bereich Familienrecht die Kommunikation total wichtig und auch das Miteinanderreden auch im gerichtlichen Verfahren.
Mhm.
Und und dann habe ich das gesagt, dass ich das mal testen will, habe dann mit meiner Verwaltung gesprochen. Und die haben gesagt, ja, dann hospitier doch mal, guck dir das mal an und überleg mal, ob du das mal ausprobieren willst. Und dann habe ich das gemacht und seither mache ich, seit 2016 bin ich jetzt am Familiengericht und fühle mich da auch sehr wohl und finde es auch gut, weil das einfach eine andere, das ist eher so, also natürlich nicht in allen Sachen und zur Not kann ich auch entscheiden, ist ja mein Job, ne? Aber eigentlich so ressourcenorientiert zu arbeiten. Erst ja zu überlegen, Mensch, was braucht ihr denn, damit wir es schaffen können, damit ihr es schaffen könnt, damit wir für die Kinder das Beste alle rausholen.
Ja.
Und das ist ja auch das, was ihr auch immer sagt, immer zu überlegen, was braucht ihr denn, damit es läuft und nicht, warum läuft es nicht? Also genau diese Ressourcenarbeit mache ich in meinem Job auch. Und das finde ich gut, macht mir Spaß und ist auch eigentlich am Ende erfüllender. Oder das macht so einen Job dann da hat man mehr von selbst, würde ich sagen.
Total, ja. Und auch, also wenn ich das jetzt so höre, mit welcher Motivation du da rangehst, habe ich das Gefühl, dass eben auch die Familien was davon haben, wenn sie vor deinen Richterpult stehen. Denn also ich war jetzt noch nie vom Familiengericht, aber ich stelle mir das schon vor, dass das sehr, da ist das emotional extrem aufgeladen. Und wenn man dann jemanden hat, der einfach menschelt, sage ich jetzt mal ganz blöd, und wirklich auch sagt, es geht hier doch ums Kindeswohl und es geht doch darum, dass wir irgendwie die Kuh vom Eis kriegen und es schaffen, das, was ihr braucht, als Familie aufzustellen, dann ist, finde ich, das eine ganz tolle Herangehensweise. Da gibt's ja sicherlich auch KollegInnen, wo das anders läuft, ne?
Naja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, Familienrichter ist schon auch ein spezieller Menschenschlag. Das muss man schon auch mögen, weil man einfach total viel mit Emotionen zu tun hat. Und das ist etwas anstrengend auch manchmal und manchmal auch sehr belastend. Aber was ich glaube, was die Leute, glaube ich, wichtig finden und auch gut finden, ist, wenn sie, ich benutze das jetzt mal absichtlich auch das Wort, vor Gericht gesehen werden, mit ihren Bedürfnissen, mit ihrem Schmerz, mit ihren Unfähigkeiten und mit dem, was sie denken. Das sind ja manchmal jahrelange Konflikte, oder endlich habe ich mich getrennt und dieses Arschloch, der soll auf keinen Fall das Kind bekommen, ich habe so gelitten unter dem und so weiter, und dass man so etwas auch hört und sieht.
Ja.
Aber dann trotzdem immer wieder einen Schritt weiter noch macht und zu überlegen, ja, okay, das kann man nachvollziehen, aber es geht jetzt hier nicht um dich, sondern es geht um deine Kinder. Wie machen wir es denn jetzt? Oder wie soll es denn gehen? Was denkst du denn sozusagen? Also, finde ich schon. Und ich habe mir auch überlegt, was ich jetzt hier zu dem Podcast beitragen kann, ne? Und ich glaube, dass ich als blinde Richterin im Bereich Familienrecht, wo es auch darum geht, dass man Eltern, die wenig Ressourcen haben, irgendwie mit denen zu tun hat. Dass da jemand, der nicht sieht, der da sitzt und sagt, jetzt stell dich nicht so an, reiß dich am Riemen, du musst jetzt für dein Kind kämpfen, du kannst das schaffen und go, 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 go jetzt. Ne? Also, also bevor man Kinder rausnimmt aus Familien oder elterliche Sorge entzieht, versucht man ja immer noch mal zu erreichen, dass die Hilfe annehmen, die ihnen geboten werden, oder bestimmte Sachen auch schaffen. Und ich glaube, als ich als Blinde, ne, habe dann anderes Standing, weil oft hört man auch, ja, ihr da oben auf dem hohen Ross, ne, ihr habt gut reden, ihr sitzt da in euren breiten Sesseln, habt Kohle ohne Ende und bei euch ist alles so easy.
Genau.
Und das wird bei mir nicht gesagt. Also ich glaube, wenn ich die sozusagen die Menschen sozusagen sagt, komm, jetzt gebt hier alles, ihr könnt das schaffen, gebt euch Mühe, wir überlegen, was braucht ihr noch, damit es klappen kann. Ich glaube, da habe ich einen anderen Zugang nochmal. Und den, glaube ich, habe ich als Blinde besonders. Und da ist dann meine Behinderung eine bestimmte Ressource, auch in meinem Beruf.
Ja, spannend.
Ich würde gerne noch mal kurz nach vorne springen, weil ich habe noch so eine Verständnisfrage so für in der Art, wie du arbeitest. Bin, glaube ich, nicht der Einzige, der so Richteramt damit verbindet. Gibt also eine Gerichtsverhandlung in einem Gerichtssaal und es wird ein Urteil gesprochen. Jetzt hast du vorhin Mediation erwähnt. War auch Teil meines juristischen Studiums damals, Mediation, aber ja eigentlich offiziell eine außergerichtliche Streitschlichtung oder Streitklärung. Wo ist denn da der Unterschied? Also ist das dann wie ein Urteil verbindlich, was in der Mediation erarbeitet wird, dadurch, dass du es als Richterin machst? Oder ist es wie bei einem externen Mediator, dass letztendlich nur ein Vertrag entsteht?
Also in der gerichtlichen Mediation ist es so, das ist das Güterichterverfahren, so nennt sich das. Die Sache kann an den Güterichter verwiesen werden. Das ist im Geschäftsverteilungsplan festgelegt. Und der Güterichter kann eigentlich machen mit der Sache, was er will. Der kann unter anderem auch Mediationsverfahren machen. Und das machen wir hier auch bei uns. Und das Ziel ist natürlich im Rahmen dieses Mediations- oder Güterichterverfahrens, das Verfahren, das da gerade ausgesetzt ist, zu beenden. Und da wir das als Richter machen, können wir einen Vergleich protokollieren. Also der Plan ist eigentlich, mit den Leuten zu arbeiten, abseits des normalen Verfahrens und dann hinterher einen Vergleich zu haben, der dann in das andere Verfahren beendet. Mhm. Oder auch, ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, könnt ihr euch ja denken. Oder man hat mal 3 Schritte erarbeitet, mit denen die dann in weitergehen können, in das Verfahren zurück oder nochmal in weitere Gespräche geben kann. Also das ist ja das Interessante, dass dieses Güterichter-Mediationsverfahren alles, also man ist ja total frei, da alles zu machen. Ich darf aber nichts entscheiden. Also der Dezernent, die Dezernentin, die entscheidet, die macht hinterher die Kosten, aber vergleichen können die sich beim Güterichter und dann hast du das Verfahren, da kannst du auch beenden. Also das, sonst wäre es ja auch nicht effektiv. Ne?
Hm. Weil es ist sehr, sehr spannend, weil du das ja vorhin so schön rausgearbeitet hast, dass ja, gibt ja diesen wunderschönen Spruch, Recht ist nicht Gerechtigkeit. Ja. Das ist auch so meine Feststellung gewesen. Früher, ich habe ja Wirtschaftsrecht gemacht oder mach's parallel immer noch. Was kann A von B woraus verlangen? Ja, das ist ja so der Klassiker. Ja, und das ist alles so durchdekliniert per Gesetz. Aber sozusagen die Bedürfniswelten dahinter, die persönlichen Sichtweisen, die Gefühle, die Erfahrungen und so weiter, die werden ja oftmals darin nicht berücksichtigt. Ja, und da ist halt so für mich die Frage, warum verknüpft man das in einem Gerichtsverfahren nicht? Wenn es ja doch so ein wichtigen Teil spielt.
Naja, also im Grunde genommen, also ich bin ja eigentlich Dienstleisterin als Richterin, ne? Die Leute kriegen ihren eigenen Konflikt nicht auf die Reihe, beziehungsweise es gibt einen staatlichen Ansatz, was zu regeln, sozusagen, und Strafanspruch oder was auch immer. Und mein Job ist ja eigentlich, die Sachen wieder, die mir da vorgelegt werden, zu entscheiden. Mhm. Aber wenn man weiterdenkt, oder deshalb mache ich es ja nicht. Mein Ansatz ist doch zu überlegen, vielleicht, Gerechtigkeit zu schaffen, ist vielleicht ein großes Wort, aber den Konflikt zu, jedenfalls in meinem Bereich, Konflikt zu befrieden, die Leute nach vorne zu bringen, die Leute nochmal zu überlegen, was brauchen die denn noch wirklich. Und ich denke, das ist ein Ansatz, der bei Gericht auch immer moderner wird. Und man muss sich doch klar machen, wenn man so eine Akte liest, ne, dann ist das doch nur ein mini Ausschnitt von Konflikt. Da kommt es drauf an, was findet der Anwalt denn richtig und wichtig, was da vorgetragen werden soll. Das ist doch überall immer nur die Oberfläche, die man eigentlich sieht. Und da dann zu entscheiden, ich kann das natürlich auch, ist ja klar, das muss man am Ende dann auch machen, wenn die Leute das wollen, dann kriegen sie es auch. Aber mein Ansatz ist so nicht, jedenfalls als erstes nicht. Und das ist einfach meine Auffassung von meinem Job. Und deshalb mache ich den auch ganz gern.
So. Ja.
Klingt gut.
Finde ich auch, klingt auch so, als hättest du da dann den gesamten Spielraum ausgeschöpft, den du da hast, ne? Also, dass es nicht nur schnell darum geht, ihr irgendwelche Sorgerechtsansprüche zu klären, sondern eben wirklich zu sagen, was ist euch da überhaupt wichtig und worüber geht's jetzt eigentlich überhaupt, ne?
Genau.
Ja,
genau.
Finde ich super.
Wie können wir für die Kinder das Beste rausholen eigentlich, ne? Und zwar alle zusammen eigentlich gemeinsame Ziele überlegen und dann zu schauen, was geht, was ist möglich und
Würdest du da das Gefühl haben, dass, also ne, irgendwie in meiner Welt ist auch immer wichtig, dass dann irgendeine Instanz, die irgendwo auch eine gewisse, was repräsentiert, also nicht nur den Staat oder sagst du bist jetzt Dienstleisterin, ja, oder in dem Fall auch die Rechte der Kinder repräsentiert, würdest du sagen, dass das dann auch eher angenommen wird? Ich meine, klar, ein Urteil ist ein Urteil, aber auch in der Mediation, also das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Mediatoren dann irgendwo als dritte und unparteiische Instanzen da immer helfen, aber dass das erfolgreicher ist und auch eher angenommen wird, gerade wenn die Fronten extrem verhärtet sind oder dass die es immer wieder versuchen anzufechten?
Also, ich habe jetzt nicht so eine große Anfechtungs-, ich habe jetzt Rechtsbehelfssituationen, also bei mir geht wenig in die Beschwerde. Ich muss mal auch sagen, dass ich auch ganz wenig entscheide, weil ich ja alles vergleiche oder vieles vergleiche. Ne? Aber ganz ehrlich, da bin ich auch schmerzfrei. Also wenn das nicht gefällt und wenn die nicht einverstanden sind, ich kann mich ja auch irren, das ist ja auch so, oder anderer Meinung sein, sagen wir mal eher so. Ne? Also das ist ja, ich bin ja nur ein Rädchen im Getriebe, dann ist die obere Instanz da, die das kontrolliert. Und ich bin auch froh, dass es das gibt. Mhm. Denn ich sage immer, Leute, wenn ich entscheide, dann müsst ihr damit leben oder könnt auch dagegen vorgehen. Aber das ist eben, wie es ist. Das ist nur, das ist eine mögliche Entscheidung, ob die richtig ist oder nicht. Also ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen und ich bin ja auch da verpflichtet und kenne ja auch die Gesetze, ich mache es ja auch schon lange, aber am Ende kann man das überprüfen lassen, da bin ich aber relativ schmerzfrei, also dass ich mache es ordentlich, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen und wenn es nicht passt, doch, dann tschüss, weiter, sollen sich andere Leute noch, das ist eben auch das Rechtssystem, das ist ja, das steht ja auch jedem zu, sozusagen, aber ehrlich gesagt, regel ich oder mache ich viel, 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 viel früher, an einem früheren Zeitpunkt. Ich bin relativ transparent. Ich sage, wie ich entscheiden würde und warum ich das so mache und versuche, die Leute da mitzunehmen. Und wenn es nicht geht, ist aber auch okay. Also es gibt ja auch immer Leute, die nicht so einfach sind oder die es einfach entschieden haben wollen. Das ist ja auch ihr gutes Recht sozusagen. Das ist ja meine Arbeit.
Genau. Sage mal, und jetzt so ganz pragmatisch, wir sind ja auch immer sehr daran interessiert, was für Hilfsmittel benutzt du, wenn du welche benutzt, hast du wahrscheinlich auch eine Assistenz, die dir zur Seite steht, jetzt zusätzlich zu den Leuten, die dir ohnehin zuarbeiten. Wie müssen wir uns das ganz pragmatisch vorstellen?
Jo, also es ist ja so, ich bin ja am Amtsgericht. Mein Amtsgericht hat mal Aktenberge zu verschieben. Also ich habe einen ziemlich großen Aktenumlauf und ich bin ja auch komplett blind. Mhm. Ich habe als erstes meine Computerausstattung mit Braillezeile und mit so einem Hilfsprogramm, das vorliest. Mhm. Und ich habe zwei Assistentinnen und Referendarinnen. Mhm. Die beiden Assistentinnen, die vertreten sich gegenseitig und die machen jeweils noch andere Dinge. Also die eine ist meine Geschäftsstelle, sowas, das ist so Sekretärin, ne? Die schickt meine Schriftsätze raus und die andere, die arbeitet in einer anderen Geschäftsstelle auch noch und arbeitet für mich Sachen auf. Früher war es immer so, dass für mich die Akten eingescannt worden sind. Mhm. Wir haben aber jetzt seit 2,5 Jahren oder so die elektronische Akte.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das jetzt langsam mal digitalisiert wird.
Genau, das ist einerseits super, weil nämlich für mich nicht extra gescannt werden muss. Andererseits ist es aber wie immer, wenn irgendwas neu kommt oder wie häufig, das ist überhaupt nicht barrierefrei. Ja, das ist einfach nur so ansatzweise. Meine sehenden Kollegen, die arbeiten mit zwei Bildschirmen und klicken mit der Maus hin und her und können dann zicki-zacki. Und das ist so nach der alten Akte so organisiert. Na, da werden dann so Stempel draufgekloppt und so weiter. Das ist alles überhaupt nicht erkennbar für mein Vorleseprogramm. Und ich hangel mich da oft durch und wir versuchen auch immer noch mal zu überlegen, wie man es jetzt am besten für mich macht, dass ich da ohne so viel Zeit für aufzuwenden. Es geht alles, aber es dauert natürlich ewig. Und ich muss natürlich die Akten wegkloppen. Also ich kann jetzt nicht auf jeder Akte so ewig Zeit verwenden. Wer jetzt wie was macht, um das zu machen. Und da ist eigentlich auch ganz viel Fantasie gefragt, um zu überlegen, wie machen wir das jetzt am schlauesten sozusagen, damit wir so wenig Manpower oder Womanpower binden. Und es gibt auch immer noch Leute, die da hinter den Kulissen an der Barrierefreiheit an dem System da arbeiten. Aber man muss sich das vielleicht so vorstellen für Leute, die sich damit nicht so auskennen. Also die anderen machen mit Mausklick und ich muss das dann alles mit so Tastenkombinationen. Ich muss ganz viele Tastenkombinationen auswendig können und immer so tap, 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 tausendmal hin und her springen. Und mein Computer liest laut vor und immer, wenn da Kollegen schon mal reinkommen, die sagen, hey, kannst du hier überhaupt was verstehen? Das ist ja so. So spricht mein Computer. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Ja. Und also eben geht das alles so mündlich zu. Wenn ich Sitzung habe, ich habe immer einmal in der Woche einen Verhandlungstag oder zweimal. Einmal ist immer, da sehe ich immer die Kinder, über die ich verhandle sozusagen. Und den anderen Tag ist dann Verhandlungstag und dann nehme ich eine Referendarin mit. Deren Job ist einfach zu gucken, was läuft da ab oder passiert da irgendwas oder wird da ein Schriftsatz vorgelegt oder kommen da Leute rein, die da nichts zu suchen haben. Also die einfach so ein bisschen mich begleitet, um da so ein bisschen für die Ordnung im Saal zu sorgen oder auch die Sicherheit, also die einfach Dinge mitbekommt, die ich dann nicht sehen würde.
Ja.
Also wenn jetzt jemand da eine Knarre auf mich richtet, dass die dann sagt, hallo, Sie werden gerade bedroht, Sie werden gleich erschossen.
Im Übrigen würde ich gerne darauf aufmerksam machen. Ja.
Frau Richterin, es sind nicht alle aufgestanden beim Reinkommen.
Oh, war ja.
Genau. Mhm. Ja.
Aber wie viel ist denn eigentlich, das wäre ja auch mal eine interessante Frage, also sowas ist natürlich klar, dass du da auf jetzt bestimmte Dinge aufmerksam gemacht hast, wenn da jetzt Leute im Raum sind, die da nicht hingehören oder Sachen vorgelegt werden noch für irgendwelche Verfahren oder so. Aber was sagen denn jetzt sehende Richter in Anführungszeichen oder Richterinnen, lassen die sich von so einem ersten Eindruck beeinflussen? Also was man ja wahrscheinlich nicht soll, also das ist irgendwie eine blöde Frage, aber ich glaube, jede Person versucht irgendwie einen guten Eindruck zu machen vor Gericht, oder die meisten, also sich irgendwie hübsch anzuziehen oder so. Wirst du da oft gefragt?
Wie meinst du?
Also, naja, also würde die dann auch sagen, das Kind wirkt jetzt total verschüchtert oder wirkt irgendwie völlig selbstbewusst? Ach so.
Okay. Also ja, also ich glaube, das ist, wie man sich das Bild macht, ne? Also fragst du, ne? Also es ist so, es ist ja nicht so, dass ich mir kein Bild mache von den Leuten.
Nee.
Also viele sagen ja immer, oh, ist ganz toll, Justitia ist ja auch blind. Da ist genau an der richtigen Stelle. es ist aber auch so, dass ich total oft das Feedback bekomme und das bekommen meine Kollegen nicht so oft. Und es ist wirklich verrückt, dass Leute sagen, oh, wir haben uns von ihnen so gesehen gefühlt. Mhm. Also wir müssen nicht irgendwie wegen irgendwelcher Äußerlichkeiten, die sind mir ja egal, ne? Ja. Aber es ist natürlich total klar, wenn da jetzt jemand reinkommt und dann denkst du ja auch, was das für ein Blödmann. Also wie Leute sprechen, wie die sich artikulieren insgesamt, hast du ja schon auch ein Bild von demjenigen. Und das total. Witzige ist, dass ich manchmal hier Referendarin frage, sag mal, wie sah denn der aus? Und dann passt das auch, also da ahne ich schon, wie der ausgesehen hat oder die. Das ist dann schon so, aber das ist ja auch eigentlich auch wirklich nicht so wirklich wichtig.
Nee, stimmt.
Also schon, aber es ist schon so, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, da habe ich auch Verfahrensbeiständinnen oder so, die sagen dann hier, das Kind ist ganz klein oder das sieht besonders aus oder so, das ist ja schon auch nicht unwichtig, ne? Ja. Damit man sich so einen Eindruck macht, aber dafür hat man ja auch also sozusagen Unterstützung oder auch Beschreibungsmöglichkeiten oder so.
Ja, cool.
Also du hattest ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du das teilweise für dich auch als Vorteil empfindest, blind zu sein. Weil ich gerade so rausgehört habe, sozusagen dieser klassische Begriff des Augenscheinnehmens, ja, also dass man sich davon auch nicht so beeindrucken lässt, dass da jetzt zum Beispiel jemand mit den teuersten Klamotten total durchgeschniegelt steht, aber eigentlich der Mund geht auf und es kommt nur Blödsinn raus, dass du ja letztendlich zuhörst, dass das dein Hauptkanal ist, das Zuhören und nicht das Anschauen, richtig?
Ja.
Und das vorher lesen.
Ja, oder so ein Eindruck, ne? Du bekommst ja nicht nur vom Hören, sondern auch so von allem, was geredet wird, wie der Inhalt ist. Also,
Ich fragte auch, weil also mir wurde das in meiner, als ich das letzte Mal angestellt war, auch immer gesagt, dass ich irgendwie in Meetings eben immer so gut zuhöre und dann irgendwo immer auch in die Angewohnheit habe, die Quintessenz ganz gut zusammenfassen zu können. Und mein Chef hat dann immer gesagt, du musst einfach jetzt in jedes wichtige Meeting mit rein, weil die anderen kriegen das einfach nicht mit. Und ich kann auch nicht, während ich das Meeting führe, die ganze Zeit mir das noch Notizen machen oder so. Und deshalb frage ich, also, weil das ist ja irgendwo dann schon was, glaube ich, worauf man sich schult. Und was du auch eben meintest, Carsten, ne? wo wahrscheinlich wirklich ein großer Vorteil drin liegt auch.
Ja, absolut. Weißt du, woran das liegt? Weil wir sehr strukturiert denken. Mhm. Also als Richterin denkst du sowieso schon Juristin, sowieso schon strukturiert. Aber es ist ja klar, wenn man nicht Wort für Wort mitschreiben kann, dann hast du dein Gehirn anders gebrieft. Ja. Und das Interessante ist doch auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch immer, also so erlebt in eurer in eurem Alltag? Die Leute, die fragen immer das Gleiche. Ne? Also als Richterin fragen die immer, wie machst du das mit den Fotos? Und wenn man da was sehen muss, wie geht das denn? Das kann man ja alles gar nicht würdigen. So, und ich habe ja 20 Jahre Zivilsachen gemacht, fast 15 Jahre oder so. Ne? Da kannst du echt, da kann man eigentlich, ich habe vielleicht 2-3 Mal musste ich mal jemanden fragen, wie es war. Also oder dann habe ich im Sitzungssaal alles aufgebaut oder ich habe mir irgendwelche kleinen Autos genommen und habe da Unfälle nachstellen lassen. Das habe ich auch öfter schon mal gemacht. Ne? Aber das wird so, das ist auch das, was mich ja sowieso immer so aufregt. Du kriegst immer erst vorgehalten, was all nicht geht.
Genau.
Was gar nicht klappen kann. Und was überhaupt nicht läuft und wie das alles nicht gehen kann. Und am Ende des Tages ist das, also jedenfalls in meinem Berufsalltag, relativ selten, dass mich das irgendwie, dass mich da wirklich irgendwas hindert, entscheiden zu können. Mhm. Weil du musst es ja sowieso in den Beschluss schreiben, es muss ja sowieso aktenkundig sein. Ja. Das heißt, ich kann auch nicht einfach nur einen Augenschein in eine Akte tun. Also es ist Quatsch. Du musst es ja immer verbalisieren, was du was du siehst oder was man da hat. Und es ist einfach anstrengend, wenn man immer wieder darauf angesprochen wird, was man alles nicht so kann. Oder dann manchmal, ne, denke ich mal, da habe ich jetzt mal so ein bisschen aus der
Rente los.
So, da hast du dann so junge Bürschelchen, so Anwälte, die kommen rein, setzen sich hin und sagen, ich finde so toll, wie sie das machen. Hallo, also was soll ich mir jetzt von so einem kleinen Mini-Bürschchen, obwohl ich hier schon seit 100 Jahren im Geschäft bin, mir jetzt mich noch loben lassen, vielen Dank, dass ich es so schaffe, obwohl ich nicht sehen kann. Ha, ha, ha.
Ja, so, also, eigentlich müsste man wirklich, nämlich sagen, ja, so sie auch.
Ja, genau, dann denkst du jetzt, oh, schon, aber haben sie schon gesagt. Nein,
sind sie
aber
schon
das, was ich meine, irgendwie da so eine, das ist so eine Unterordnung zu konzipieren, die eigentlich nur daran liegt, ich kann besser sehen als du. Genau. Hallo? Also irgendwie, also ich will jetzt auch nicht zu böse sein, weil manchmal ist es auch wirklich so, dass die Leute einfach, das erlebe ich auch, die wissen natürlich auch gar nicht, dass ich nicht sehen kann. Das ist ja nicht, steht ja nicht in der Ladung sozusagen. Nee. Ne?
Ja.
Und da sind manche so richtig von den Socken, weil die denken, oh Mann, wie cool ist das denn? Also das ist schon was anderes jetzt.
Ja.
Und dann denke ich, jo, also alles gut, entspannen Sie sich, ich bin ganz normal. Also, wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie Bescheid.
Ja.
Aber das ist natürlich auch, ich habe ja eure Podcasts jetzt auch gehört, ne? Ich bin da einfach in einer exklusiven Situation, weil ich da die Chefin bin im Ring, ne? Und ich kann das alles so machen, wie ich das brauche. Und das ist einfach ein Unterschied als wenn es anders wäre, glaube ich. Ich kann da einfach frei aufspielen, ne? Die Kinder finden es übrigens immer cool, wenn ich nicht sehen kann. Also die fragen immer, wie es geht, und dann zeige ich immer meine Blindenschrift und so.
Ja.
Die finden das toll, wenn ich denen das beschreibe.
Naja, ich arbeite auch mal voll gerne mit Kindern, das ist irgendwie immer am offensten. Aber ich habe ich wollte noch mal kurz zu diesem Punkt zurück, also dass du jetzt sagst, dass du da Unfälle nachstellst oder generell, wie dann die Beweisführung oder in dem Fall vor Familiengericht ist es ja, glaube ich, weder Beweisen, sondern eher so die Sachlage.
Ja, das war wieder, ne, das war jetzt bei Zivilsachen.
Genau, aber bei Zivilsachen ist es doch so, dass es da Studien gibt, dass also Zeugenaussagen, ob sehend oder nicht, unterscheiden sich doch ohnehin. Also, dass jemand wirklich zu 100% sicher sein kann, ob jetzt ein Unfall so oder so gelaufen ist, da sind wir ja uns glaube ich, alle einig, dass man dafür nicht sehen muss, um da eine Falschaussage theoretisch zu machen, ja, oder das einfach nicht richtig zu erinnern. Also das kann unser Gehirn einfach gar nicht leisten.
Absolut. Ich meine, jetzt frag doch mal meinen Mann, wer bei uns im Haushalt mehr macht. Schon die Frage. Das ist wirklich ja so, dass eigentlich Zeugenaussagen eigentlich nichts wert sind. Also es kommt drauf an, aber es ist so, dass ja die allerwenigsten glattweg gelogen sind, sondern man ist überzeugt, man war es so.
Ja.
Es war ganz genau so und ich könnte drauf schwören und dann war es aber überhaupt nicht so. Und da gibt es auch ganz viele Untersuchungen
zu.
Und da ist auch ganz groß Vorsicht geboten, wenn man bei Zeugenaussagen die zu verwerten, sozusagen.
Ja.
Da gibt es andere, jetzt gerade bei so Autounfällen, dann kannst du immer schön gutachten. Da können die Sachverständigen, die können genau sehen, wer mit welchem Winkel wann wo drauf gefahren ist und dann so Lackabrieb und sowas.
Ja.
Das ist viel einfacher und deshalb ist es mit den Zeugen immer so eine Sache und sowas zu verwerten immer auch mit sehr viel, soll man immer ganz vorsichtig sein.
Ja. Ich habe das mal an der Kreuzung erlebt, wo ich wirklich ganz vorne mit meinem Fahrrad, ganz vorne konnte ich noch damals Fahrrad fahren, stand und wirklich gesehen habe, da kam ein Auto von da, eins von da, sind ineinander rein. Ich hätte nicht sagen können, wer schuld ist. Also ich hätte einfach nur sagen können, das grüne Auto ist in das rote rein und dann hat's bumm gemacht. Aber ob das rote fahren dürfte oder das grüne, weiß ich doch nicht. Und das habe ich genau auch so gesagt. Ich habe gesagt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich stand hier und habe das gesehen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. So, ne?
Und das Gehirn, das ersetzt einfach auch so Sachen. Ja. Es gibt total viele Zeugen, die heißen sogenannte Knallzeugen. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nee.
Dann knallt es. Und man sieht erst dann das, was passiert ist. Mhm. Und da das aber für ein Gehirn oder für einen Menschen zu kompliziert ist, zu sagen, wir wissen es jetzt nicht, bastelt sich das Gehirn oder der Verstand irgendwie eine Geschichte umherum, die man hinterher selber glaubt. Also ja. Dass man hinterher denkt, ich habe es genau gesehen, dabei hast du eigentlich erst mal dem Kleinen. Also es gibt da ganz interessante Forschungen zu und das ist.
Und das, was das Gehirn da leistet, ist ja was, wovon wir auch profitieren, ne? Dass das Gehirn Dinge vervollständigt, die wir nicht mehr oder nur halb oder gar nur so verschwommen sehen.
Deshalb habe ich ja auch gesagt, wir machen uns Bilder. Das ist total verrückt. Genau, also ich komme ja ich konnte ja mal normal sehen, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt auch so Dunkelbar oder Dialog im Dunkeln oder so. Da habe ich mal gejobbt und habe da in so einer Bar gearbeitet, ne? Und am Ende, nachdem ich da 2 Tage da gearbeitet habe, war ich hinterher voll überzeugt, ich sehe, wie es da aussieht. Also dadurch, dass ich einfach klar wusste, wo ist die Bar jetzt, damit habe ich mir's gemerkt irgendwie. Ja. Also zusammengesetzt von Gedächtnis, also dass man doch irgendwie auch in Bildern noch weiter denkt, obwohl man nicht mehr sehen kann.
Ja, ne? Ich war da auch letztes Jahr im Dialog im Dunkeln, weil ich den ursprünglichen Gründer kennengelernt habe. Und ich könnte dir schwören, dass in der Bar diese typischen Spotlights geleuchtet hätten auf den Tresen. War natürlich nicht so. Aber wenn ich es heute beschreiben würde, literarisch, würde ich diese Spotlights erwähnen, obwohl die nicht da waren. Weißt du, das ist echt verrückt.
Ah. Ja, wir füllen halt mit unserem Geist halt die Lücken, ja. Also es muss halt immer Sinn ergeben, und zwar unseren Sinn. Mhm. Ja, das ist halt.
Aber die Frage ist ja, ob Sehende das nicht auch machen.
Wir machen das sie. Wäre mal natürlich machen.
Sie, ne? Das machen die nämlich genauso.
Genau. Das war ja mein Punkt. Also deshalb meine ich so, ne? Zeugenaussagen oder dann zu behaupten, du kannst dir kein Bild machen, weil das ist eben der größte Quatsch, ne?
Naja, es geht immer darum, sozusagen ein bisschen auch identitärer, also Identität selbst halt, dass wir sozusagen alles, was wir erleben, auch immer in einen Kontext packen, dass das für uns logisch und damit natürlich auch in unser Weltbild, in unser konstruiertes Weltbild halt passt. Das ist der Klassiker. Das hast du eigentlich
überall. Und deshalb sehe ich das auch irgendwie so meine Challenge so ein bisschen. Das ist jetzt nicht nur so beruflich, sondern insgesamt irgendwie dieses, die Leute auch mitzunehmen, zu denken, das ist normal so, auch nicht sehen zu können. Ja. Also es ist nicht dramatisch. Also es ist einfach eine one way to do it. Genau. Wisst ihr, was ich meine? Also total, das ist irgendwie, ich mach's jetzt so und ich bin damit sehr glücklich und zufrieden. Alles gut.
Ja, genau.
Also ich meine jetzt natürlich, wenn ich mich jetzt immer fragen würde, ob ich jetzt meine Augen mal wieder gern hätte, dass die sehen können, würde ich ja auch sagen, gerne immer her damit, dann würde ich erstmal dies und das tun, sozusagen. Ne? Aber am Ende des Tages so schlimm finde ich jetzt auch nicht.
Ja. Also, es geht uns ja allen so und das ist eben auch so. Was dann so schwierig ist, wenn man gerade von Leuten, die man nicht so gut kennt oder die einem auf der Straße begegnen, erstmal das Mitleid abwehren muss. So ein bisschen so halt.
Das Coole, nein, das ist doch geil. Man kann doch auch immer so gerne so einen Helferkomplex so ein bisschen ausnutzen, für sich nutzen. Also da war, wie oft habe ich schon erste Reihe gesessen und bin noch reingekommen, wenn keiner. Ja, also, das ist okay, funktioniert so. Aber was ich ja irgendwie so denke, ist so dieses, einfach die Leute irgendwie mitzunehmen, dass es okay ist. So, das ist mir einfach total wichtig.
Ja, mir auch.
Ich merke das auch bei mir. Es ist auch manchmal, also gerade wenn ich mir vorstelle, ich überlege die ganze Zeit, weil du so schön von Bildern im Kopf gesprochen hast, welches Bild ich von dir auf Arbeit habe und ich sehe so einen dunklen Holzsaal, ja, und da wird dann sozusagen, kommt in schwarzer Robe Richterin Bungard rein, ja, mit einem Langstock und tastet sich dann durch zum Richterpult, ist wahrscheinlich ein komplett veraltetes und falsches Bild. Aber damit geht ja auch immer so eine gewisse Distanz einher mit dem Amt an sich und auch mit dem Aufbau, wie so ein Verhandlungssaal halt aussieht. Ja, also so eine Erhöhung, ich weiß nicht, ob es die bei euch noch gibt, ja, dass die Richterin immer noch erhöht sitzt, ja, und alles im Blick hat. Und ich glaube, dass so eine Behinderung, wie du sie hast, dem Ganzen wieder was Nahbares gibt. Ja, also auch etwas Menschlicheres. Ich weiß nicht, ob das so für dich auch so hinhaut.
Das hat sie ja vorhin auch schon angedeutet. Ja, du warst gerade kurz.
Ja, schon. Aber auch irgendwie schon auch nicht, weil ich glaube schon auch, dass ich schon auch eine Respektsperson bleibe. Also eigentlich auch menschlich oder so, ne? Gerade so in manchen Konflikten, die kennt man ja so in runtergebrochener Form auch bei sich selber oder so. Und ich bringe das auch ein. Und da ist man auch menschlich. Mhm. Aber die Distanz, ne, die halte ich ja trotzdem.
Mhm, musst du ja auch.
Also, genau. So, ich muss mich, ich muss ja unparteilich sein und sowas alles. Und da ist schon, dass ich mich fernhalte oder dass ich eine gewisse Distanz halte.
Ja.
Aber es ist auch schon so, dass ich dafür sorge, dass die Leute weniger Angst haben. Die kommen zittrig und lassen sich scheiden und sind irgendwie, also da kriegst du ja so richtig so ein riesen Pack an Emotionen vor die Füße geschmissen. Mhm. Und dann weiß ich immer, da macht man jetzt mal erstmal einen kleinen lustigen Spruch oder so, damit die wissen, hier ist nicht so schlimm. Also das ist jetzt, wir machen das jetzt hier und die 10 Minuten, die bringen wir jetzt hier zusammen über die Bühne. Ich leite die da durch. Die können sich bei mir anlehnen. Und das ist halt auch, glaube ich, das Interessante, was bei mir so passiert im Gerichtssaal ist, dass es auf meine Behinderung nicht ankommt. Ich hab die Struktur, ich habe die Verantwortung und ich habe die Leitung.
Ja.
Und da ist egal. Da geht's nicht darum, dass die Leute, die Menschen, die lassen sich bei mir fallen. Ich glaube, da ist kein Unterschied zu einer sehenden Kollegin und zum Kollegen, weil die sind ja so mit ihren Cases da beschäftigt. Mhm. Da spielt es keine Rolle, ob was ich jetzt kann oder was ich nicht kann oder so. Das ist, die sind ja bei mir in meinen Händen da gerade und da, da geht es nicht um mich. Mhm. Deshalb ist es auch nicht wichtig.
Mhm. Verstehe. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal, also du hast gerade gesagt Scheidung, dann wird es wahrscheinlich auch um Sorgerecht viel gehen bei dir und dann Unterhalt, aber Was sind denn so die großen Top-Themen, die du immer im Bereich Familienrecht halt hast? Also was gibt's denn da sonst noch, woran unser eins vielleicht gar nicht denkt?
Also elterliche Sorge ist viel, wenn ob man Kinder aus der Familie nimmt. Das ist immer sehr belastend. Mhm. Also weil man da auch wirklich am Rande der Gesellschaft tangiert, vernachlässigte Kinder. Also ganz, ganz gruselig. Ich habe immer, häusliche Gewalt ist mein großes Thema auch. Mhm. Dass man da eingreifen muss, sozusagen, wenn es da drüber und drunter geht. Vaterschaftsfeststellung und Anfechtungs-, also Abstammungssachen, werden auch beim Familiengericht bearbeitet. Adoptionssachen auch. Mhm. Und ja gut, Umgang, ne, wenn Eltern sich nicht einig sind, wo das Kind wie lang ist, das ist auch ein großer Teil. Und natürlich Scheidung und Unterhalt, also nachehelicher Unterhalt, Elternunterhalt. Mhm. Also diese ganzen Themen sind, alles was mit Familie zu tun hat, kann bei mir ankommen.
Mhm. Ja, spannend. Sag mal,
ja, weil wir viel mit dem Jugendamt zusammen, ne? Ich bin also dann irgendwie so in der Stadt Gewaltprävention, was kann man tun, damit die einzelnen Protagonisten besser vielleicht miteinander arbeiten können, damit dann höherer Schutz gewährleistet sein kann. Unterbringungssachen hat man auch noch bei wenn man Kinder unterbringt in der Psychiatrie, das mache ich auch.
Ja. Ja, stimmt, ja klar.
Ja, oder halt in so einen Notfallaufnahmestellen, ne?
Genau.
Genau. Hm. Hm. Da arbeitet ein enger Freund von mir in so einem, für Jugendliche, die halt kurzzeitig mal
in Obhut genommen werden, genau. Also
genau.
Sowas. Hm?
Genau.
Ja. So freiheitsbeschränkende Maßnahmen.
Dann boah, klingt auf jeden Fall sehr nach, also gerade weil es sehr viel um Kinder und, also Kinder, da sind wir ja im Bereich unter 18 wahrscheinlich, oder ist die Grenze 16?
Wat? Nee, 18.
18, wa? Klingt auf jeden Fall nach sehr vielen Einzelschicksalen. Wie gehst du damit so für dich auch um, rein menschlich? Weil ist ja wahrscheinlich schon sehr belastend, was du da auch siehst, oder?
Ja, bei uns am Gericht gibt es eine Supervisionsgruppe. Ich habe selbst auch nur so eine Fortbildung zur kollegialen Fallsupervisorin. Mhm. Wir sind bei uns am Gericht 10 Familienrichterinnen. Wir beraten ganz viel. Also so, da ist ganz viel Austausch da. Das finde ich super. Mhm. Und naja, ganz zum Schluss ist es eben auch so, ich bin froh, wenn ich das Wochenende habe. Also, dass man irgendwie einfach auch, manchmal bin ich auch selber total überfordert. Und, und ich muss jetzt auch nochmal eins sagen, ich habe jetzt alles immer so, dass das so als Blinde so herrlich alles klappt und so, ne? Ja, also so ist es ja auch nicht, ne? Also es ist einfach auch für mich erheblich anstrengender als für die anderen, die Aktenarbeit zu machen, auch wenn das hier alles nicht funktioniert und dann fällt das wieder nicht aus und dann geht das wieder nicht und dann muss das mit den Assistenten da auch rundlaufen. Also es sind einfach so, ich muss einfach alleine, um meine ganze Arbeit organisiert zu bekommen, ist das auch total anstrengend.
Ja.
Es ist für mich schon anstrengend, zur Arbeit zu kommen. Also irgendwie, einfach wenn ich da schon mit der Straßenbahn zur Arbeit fahre, ich gönne mir das jetzt mit dem Taxi eigentlich, weil ich denke, oh, ich brauche die Kraft, ne? Aber es ist einfach, also auch gerade wenn man ein bisschen älter wird, fällt alles immer so doppelt in. Die anderen setzen sich auf ihr Fahrrad und kommen entspannt zur Arbeit und haben da ihre Runde Sport gemacht. Wenn ich mit ÖPNV zur Arbeit gekommen bin, reicht es mir schon halt. Ja. Da kann ich, wisst ihr, was ich meine? Total, also alles irgendwie so ein kleines bisschen anstrengender. Mhm. Oder hier mit dem Haushalt, also einfach alles. Und ich finde schon auch, dass das jetzt auch von mir jetzt so verlangt, es geht nicht mehr darum, also bei mir ändert sich das gerade am Leben. Als ich so im Anfang meines Berufslebens war, da habe ich immer noch gekämpft, damit alle auch denken, wie gut ich bin und damit auch gesehen wird, wie toll ich das alles mache und wie innovativ und ach toll und ist genauso gut wie alle anderen und eigentlich noch besser und toll, toll, toll. Mhm. Und jetzt bin ich an so einer, eher so da, dass ich denke, ja, ich weiß doch, dass ich es kann. Also kommt, kann man nicht ernst nehmen für die, die das bezweifeln. Ja. Oder sollen sie doch, ist mir doch gerade egal. Aber jetzt muss ich irgendwie besser für mich selber sorgen.
Wollte ich grad
sagen. Dass ich mich nicht total überstresse, sondern sage, gut, ich muss jetzt auch nicht mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen und das alles selber auch noch schaffen, um mir selber zu beweisen, wie toll mobil ich im Straßenverkehr noch bin.
Ja.
Vor allen Dingen, weil ich jedes Mal, wenn ich laufe, 10 Leute sich anbieten und dann muss ich da immer sagen, warum ich jetzt Hilfe brauche oder warum ich nicht Hilfe brauche. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
da ist ja jeder Gang zur Arbeit ist ja schon ein Abenteuer. Ich meine, da erlebt man immer die lustigsten Sachen, aber andererseits, jeder andere geht einfach mal ruhig zur Arbeit und wieder zurück, sozusagen.
Nee, da hast du total, jetzt immer schon, der Weg ist dann schon das Ziel oder
das ist schon irgendwie schon abenteuerlich. Aber oder dass man einfach jetzt, wenn man jetzt so gestresst ist von diesen traurigen oder emotionalen Dingen. Hm. Also es ist einfach manchmal was. Es gibt echt Elend. Und dann denkt man sich, boah, Mensch, wenn das jetzt schon so ist, was soll aus diesen Kindern bloß bitte mal werden? Das ist jetzt schon so schrecklich alles. Wie wollen die später gesund als Erwachsene sein? Ne? Also das geht einem selber an die Nerven. Oder wenn man so, wenn du schon 5 Scheidungen hast und alle sitzen da und dann merkst du, da ist eine Spannung in der Bude. Das geht ja nicht an einem vorbei, sozusagen. Und das immer so wegzupacken, dann ist man am Ende von so einem Tag auch manchmal mit Nerven runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Und dafür muss ich jetzt immer mehr sorgen.
Ich wollte gerade fragen, also du bist ja jetzt sozusagen in einem, wie du es richtig gesagt hast, du hast dich bewiesen, du hast da irgendwie eine mega Leistung gebracht. Dann ist es ja auch völlig legitim zu sagen, ich fahre jetzt vielleicht Stunden runter oder gebe jetzt irgendwas noch ab oder so und achte da einfach ein bisschen mehr auf mich, ne?
Ja, aber ich sehe da nicht ein, warum ich Stunden runterfahren soll. Also das ist ja nicht mein Problem. Also klar, aber ich muss doch jetzt nicht noch dafür bezahlen, dass ich
das meine ich so nicht, sondern
aber das ist ja die Haltung. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach jetzt noch, Leute, wenn ihr mir jetzt hier so ein nicht barrierefreies Ding zur Verfügung stellt, dann werde ich nicht noch Stunde um Stunde da sitzen, um das zu bedienen, sondern dann möchte ich auch, dass das berücksichtigt wird, wie schwierig das einfach ist, damit umzugehen.
Ja.
Also das Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile. So.
Nee, das ist auch richtig. Aber ich meine,
ich weiß schon, was du meinst. Ja, dass man einfach für sich, aber früher hätte ich es nicht gemacht. Genau, früher hätte ich nämlich bis abends gesessen.
Genau.
Oder habe ich bis abends und nachts manchmal gesessen, um welche Urteile noch abzusetzen, damit ich das bloß schaffe. Und das war insbesondere so anstrengend, als meine Kinder noch so klein waren. Da war ich echt gestresst mit allem, also doppelt und dreifach belastet sozusagen.
Ja.
Aber zahlt ja auf dir dein, was du auch am Anfang gesagt hast, in Bezug auf deine richterliche Tätigkeit, ressourcenorientiert, ja. Und wenn halt du als Ressource sozusagen falsch abgerufen wirst, weil man dir strukturelle Barrieren zum Beispiel in den Weg stellt, die du erstmal überwinden musst, ja, was natürlich Kraft und Energie kostet, ne, dann ist klar. Aber ja,
aber das ist ein ganz anstrengender Weg gewesen, echt. Also ja, das klar. Muss ich immer sagen. Und es ist einfach auch jetzt eine richtige Challenge, das eine andere Haltung sich anzutrainieren. Weil das ist doch so, du musst doch eigentlich immer beweisen, dass du es kannst und alle irgendwie ja mit ins Boot holen, wie toll man ist und so weiter. Und am Ende des Tages ist es so, dass man sagt, ja, das stimmt, ich bin auch toll, aber andererseits habe ich auch nicht ohne Ende Kraft, sozusagen. Mhm. So.
Na, wie niemand halt eigentlich.
Mhm. Genau.
Ja, also, ist ja völlig, völlig normale Ding. Aber sehr
das
spannend.
Heißt aber nicht, aber das ist aber nicht so, weil ich es nicht kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist total schwer zu vermitteln, irgendwie.
Ja, ja, ja.
So. Aber nee, das ist nochmal eine andere Sache, die so ein bisschen, wenn man älter wird, nochmal, oder wenn man weiter im Berufsleben ist, einfach, ne?
Mhm. Ja. Ja, also wir hatten es neulich hier irgendwie, ich nenne das immer falsche Komplimente, da haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen andersweise drüber gesprochen. Also die Leute, die ja eigentlich sagen wollen, dass sie das irgendwo sehen und auch bewundern vielleicht so ein Stück weit, aber es dann irgendwie so schlecht formulieren, dass man sich dann total runtergesetzt fühlt. Ja, also mir hat neulich dann jemand nach meinem Geburtstag gesagt, Mensch, toll, dass du noch so feiern kannst. Und ich denke, Also was mit dir? Los. Also ich meine, keine Ahnung, der ganze Abend ging eigentlich nur darum, wie sehr man seine Freunde liebt und wie toll das ist, dass man irgendwie sozial, und dann denke ich so, du hast echt überhaupt nicht verstanden.
Also so viel für eine Blinde hast du echt einen schönen Pullover.
Habe ich gut gefeiert, ne? Dass ich noch gelacht werden kann.
Ach, Wahnsinn, dass du noch lachen kannst.
Ja, eine Runde Mitleid, ja.
Genau. Ja.
Ja, ist spannend. Nee, es geht ja auch darum, wie du beschreibst, Petra, dieser Leistungsdruck, eine Behinderung nach außen hin leistungstechnisch kompensieren zu wollen und manchmal vielleicht auch zu müssen. Ja, aber auf der anderen Seite ressourcenorientiert sagen, ey, das ist es mir einfach nicht wert, weil das ist gut, was ich mache. Punkt, weißt du? Also diese ist ja auch was sehr schön Emanzipatorisches, finde ich. Ja, also aber halt erzeugt halt auch wiederum eine andere Spannung. Ne? Also auch wieder viel zu erklären
aber
dann in dem Moment.
Auch wichtig, was du auch sagtest, den Ball zurückzuspielen. Ne? Also ich mache das inzwischen auch. Früher hätte ich mich dann auch, wenn mir jemand ein Dokument zuschickt und sagt, ja, kannst du hier mal kurz das ausfüllen oder mal sagen, was du davon hältst und das ist nicht barrierefrei, hätte ich das mir umständlich rauskopiert und über 5 Umwege versucht, das irgendwie lesbar, hörbar zu machen. Und inzwischen schicke ich das dann auch, kann er so sagen, ja, also wenn du mir das so schickst, dass ich das auch anhören kann, mache ich das gerne, aber so nicht so, ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Lernkurve. Da war ich auch lange Zeit noch zu schüchtern oder auch zu irgendwie auf einem komischen Dampfer unterwegs.
Ja, na, jeder andere würde ja auch im Café, wenn er im Café einen Kaffee bestellt und einen Tee bekommt, sagen, nee, tut mir leid, habe ich nicht bestellt. Also, ich hätte gern meinen Kaffee. Hm. Ja, also.
Naja, aber wisst ihr, was ich ja wichtig finde, dass das nicht so vorwurfsbehaftet ist, sozusagen. Also, ich erzähle mal eine Geschichte, die mir letztens passiert ist. Ne? Da waren wir irgendwie auf einer Feier und da sagt eine Frau zu mir, ach, wenn du sehen könntest, was die jetzt da für ein schönes Kleid anhat. Und ich so, ja, hallo und danke, dass du nochmal sagst, was ich gerade nicht sehe. Und dann war ich erst so ein bisschen ruppig und frech und hab dann hinterher nochmal mit der reflektiert, ne? Und dann haben wir jetzt so gesagt, ja, also der meinte so, nee, ich meinte das ja überhaupt gar nicht so. Da ist war mir schon klar, dass du das nicht meintest, sozusagen, ne? Aber dann habe ich nur überlegt, warum bin ich sofort so ruppig? Also warum denke ich nicht drüber nach, dass die denkt jetzt so sozusagen in meinem, wie sie mit mir kommuniziert und denkt, oh, ich will dir eigentlich sagen, was die andere für ein schönes Kleid anhat. Und die will es einfach nur sagen und denkt sich, ach, die sieht's ja nicht, aber das und so kommt es. Und ich finde, dass es auch so ein bisschen unser Job ist, so die anderen mit an die Hand zu nehmen und das nicht immer gleich, dass die gleich so schlechtes Gewissen hatten. Die Frau hatte gleich schlechtes Gewissen und ich hatte richtig alle Hände voll zu tun oder um das alles wieder gerade zu rücken oder so. Und dass man eigentlich auch so ein bisschen selber mal überlegen muss, dass das für die Leute auch schwierig ist, dieses richtig machen. Und da gibt genau dieses hier, dieses Dings, dann, dass man, weißt du was, wenn du das so schickst, dann kann ich gar nicht ausfüllen. Hast du noch eine Variante, wo man so, also einfach so easy beasy, damit das irgendwie so, damit die nicht immer mit allem so, so gestresst sind. Wisst ihr, was ich meine? Und damit nicht, ja, den Blinden irgendwas zu schicken, ist immer schon stressig. Also wenn man immer gleich damit, jetzt ist barrierefrei, dann schickst du lieber nichts, weißt du, so. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen, Petra. Also, weil du selber weißt, wie beschissen stressig das ist, in einer Welt zu leben, an die man sich permanent anpassen muss und nichts richtig macht, weil man mit strukturellen Barrieren, deshalb entlastet man die, die diese Welt noch mitmachen, damit die nicht so viel Stress haben. Nee, stopp. Ich glaube, also da finde ich eine faire Teilung ganz gut. Also der Ton macht die Musik.
Ja,
da bin ich
das würde ich auch sagen.
Da bin ich, da bin ich, genau, da bin ich.
Das meine ich irgendwie. Und nicht so gleich immer in so eine Konflikthaltung zu gehen, sozusagen, dass man das gleich auf so eine gleich in auf so eine in so eine Stressschiene gerät sozusagen.
Genau,
das
aber
das ist mal irgendwie so ein bisschen sportlich sozusagen.
Da bin ich vollkommen bei dir. Was mich aber auch immer richtig stresst, ist dieser immer nett zu sein und für jeden Verständnis haben. Ich habe auch mein Recht auf schlechte Laune. Und wenn mir da einer mal dazwischen kommt, ja, mein Gott, dann passiert es halt, dann kann man sich danach mal entschuldigen und sagen, du, pass auf, ich habe auch mal einen schlechten Tag. Aber ich muss jetzt nicht, weil ich ein Mensch mit Behinderung bin, immer der gut gelaunte, empathische, zuvorkommende Mitdenker sein, ja. Ich finde gerade aus dieser Reibung und Spannung entstehen dann immer eigentlich total schöne Sachen.
Das stimmt, ja. Also ich finde auch, der Ton macht die Musik und man muss sich immer, ich sage das ja jetzt euch auch so, aber ich würde dann in dem Moment so à la Pick Your Battles mäßig, würde ich dann auch immer genau mir überlegen, wo sich's jetzt lohnt, irgendwie mal einen Streit vom Zaun zu reißen oder wo nicht. Also da würde ich auch eher versuchen, eben erstmal mit einem netten Ton. Aber es gibt ja auch Leute, die komplett resilient gegenüber solchen Vorschlägen sind und es einfach nicht checken. Ne? Da muss man dann manchmal ein bisschen deutlicher werden.
Es ist auch, glaube ich, immer mit wem du, also von wem du was erwarten kannst. Also ich kann mich vor, ist jetzt ein paar Jahre her, mal umgeschaut nach einer Weiterbildung im Thema Diversity Management, also Vielfaltsverwaltung, um es mal aufs Deutsche zu bringen. Und habe da eine Institution gefunden in Potsdam, die sich da halt ganz toll dargestellt haben und so weiter. Ich habe bloß in diesem ganzen Ausbildungsgang, in dem ganzen Curriculum nichts zum Thema Barrierefreiheit der Weiterbildung selbst gefunden. Also die hatten ein Wochenende, kümmerte sich, war thematisch aufgestellt in Richtung Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Organisationen und so weiter und so fort. Und dann habe ich da mal angerufen und gesagt, sag mal, wie barrierefrei ist denn eure Weiterbildung? Ja, wie meinen Sie denn das? Ich sag so, naja, digitale Dokumente, Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Ja, da muss ich mal nachfragen. Okay, und dann bekam ich dann 2 Wochen später dann irgendwann eine E-Mail, man hätte ein paar Frauen, die ihre kleinen Kinder mit in die Vorlesung bringen, aber ansonsten hätte man noch keine Erfahrung mit Behinderung und die Dokumente sind auch nicht barrierefrei und alle Räumlichkeiten liegen im ersten Obergeschoss und sind nur über Treppe erreichbar. Also da, ganz ehrlich, da, wenn ich mir da draußen so ranschreibe, da habe ich dann schon gesagt, sagt mal, ist das wirklich euer Ernst? Ja, also ihr wollt das ausbilden und schafft selber nicht, das umzusetzen. Also da ist dann aber so im normalen Alltag, kann man es halt auch nicht erwarten. Das ist, da bin ich bei euch. Boah. Aber
naja, ich denke mir manchmal so irgendwie, also es ist ja total klar so, dass so eine Behinderung nicht schmerzfrei abläuft, ne? Und dass man manchmal selber kotzen könnte, weil man das und das nicht kann oder weil das so schwer fällt oder weil es so aufwendig ist und weil das nicht mal eben so geht. Also, oder auch insgesamt man traurig ist, weil man es einfach schade findet, das und das nicht sehen zu können. So. Und ich denke, das ist auch richtig so. und diesen Bereich des Trauerns oder den Raum des Trauerns, den will ich auch haben, den brauche ich für mich. Und es ist aber auch so, dass ich nicht sozusagen meinen Schmerz auf die anderen übertrage. Wisst ihr, was ich meine? Nee, also ich kann erklären, also das lernst du ja in der Familie eigentlich, ne? Also da sind ja alle Bedürfnisse irgendwie gleichrangig sozusagen. Das interessiert ja gar nicht, ob du siehst oder nicht. Das interessiert doch hier bei mir keinen. Nee. Also das ist aber wichtig, dass man nichts auf die Treppe stellt, damit man nicht von oben bis unten, also damit ich nicht von oben bis unten stürze oder sowas. Und ich finde es einfach wichtig, dass man, wenn man Dinge braucht, das sachlich einfordert. Und wenn es dann auch nicht kommt oder wenn man denkt, nur die machen das nicht, dann kriegen sie es eben auch nicht. Ich sehe es dann auch nicht ein. Nee. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich was ausfüllen soll? Mhm. Dann sage ich hier, ich bräuchte das oder so, da habt ihr das so und so. Und dann nur haben wir nicht. Und dann, dass man sich, ich würde mir wünschen, dass ich mich darüber nicht ärgere, dann kann ich nur sagen, dann kriegt das auch nicht. Also dann gibt's eben nicht. Also müssen wir mal zusammen überlegen, wie wir das dann jetzt hinbekommen. Ich kann mich beteiligen, aber es ist nicht mein Job, mich um darum alleine zu kümmern, sozusagen. Oder kommt natürlich auch wieder drauf an, was worum es geht, ne, wenn ich was will.
Klar, wenn ich das
und was anderes, brauche, aber ich wünsche schon, dass, also ich will die anderen nicht, also nicht in die Schmerzen mit hineinziehen, die ich so teilweise habe, sozusagen. Und will aber andererseits auch trotzdem, dass sie sich Gedanken machen, wie es gehen kann. So.
Ja. Ja, total.
Ja. Also und ganz ehrlich, eine Inklusionsfortbildung zu anzubieten oder irgendwie so ein Studium, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ist echt, da ist ja echt der Hammer. Also, hallo?
Ja, ich auch sehr erstaunt.
Ja, es ist für die Behinderten dann, ne? Also
das sag mal so, was halt so impliziert. Was so mein Gedanke, natürlich wird das nicht die Intention derer gewesen sein, aber wir bilden also Diversity Manager aus, ja, die aber offensichtlich nicht betroffen sind.
Genau.
Also da sind wir wieder bei diesem Thema.
Über uns, aber bitte nicht mit uns.
Genau, wir machen was für Behinderte, wir machen es nicht mit Behinderten. Ja? Also das ist so der, ja, also nicht Empowerment, sondern ihr kriegt mal wieder eine Begleitperson, die angeblich Ahnung hat von euren Bedürfnissen.
Ja. Und war das kürzlich? Weil das klingt ja echt so noch so vor
2022.
Oh, das ist ja echt noch nicht so lange her.
Eine renommierte Institution. Mit den führenden Fachkräften in diesem Bereich.
So.
Ja, ich habe die Weiterbildung nicht gemacht.
Ja, also mein Eindruck ist auch, je kleiner das organisiert ist, umso achtsamer gehen die eigentlich mit dem Thema um. Ich bin jetzt auf so den Events, wo ich die letzten 2 Jahre rumgehüpft bin, wirklich immer sehr gut eingebettet worden. Also immer vorher gefragt, was brauchst du, können wir dir irgendwie helfen? Selbst bei meiner Geburtstagsparty bin ich gefragt worden, ob sie mir Leuchtstreifen auf den Boden kleben wollen. Das fand ich so süß.
Aber das ist so nett.
Ja,
also ich finde, das
auch
ist
mega.
So cool. Und wisst ihr, was sich dann einstellt? Ich glaube, das ist einfach, einerseits ist es ja auch immer so ein bisschen anstrengend, immer noch mal weiter zu denken. Aber eigentlich ist es doch so, oder die Erfahrung habe ich eigentlich gemacht, dass es für so eine Gruppe eine Bereicherung ist, wenn man dabei ist. Mhm. Weil es nämlich auch die anderen, also dadurch, dass ich so offensichtlich so bedürftig bin, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, ist doch klar, ich brauche an der einen oder anderen Stelle Hilfe, aber das das macht die anderen auch offen, auch über ihre Dinge zu reden.
Ja.
Also so, ich höre auch ein bisschen schlechtmäßig Musik, so Leute, wisst ihr, was ich meine?
Ja,
also dadurch,
total.
Dass es das macht die Sache bunter. Und auch, wenn es gut läuft, irgendwie offener und fröhlicher und lockerer auch.
Ja, aber das liegt doch, kenne ich ja nun zur Genüge auch persönlich, liebe Petra. Das bist aber auch du als Person.
Was ist das denn jetzt zur Genüge?
Nein, also falsch formuliert. Oh Mann, das war
Fettnäpfchen. Du wirst mich nochmal ganz anders kennenlernen.
Nein, aber ich sozusagen, ich habe dich ja schon in freier Wildbahn erleben dürfen.
Ja. Wird ja immer besser.
Und du bist halt
hier um Kopf und Kragen.
Und da bist halt auch du halt als auch als Person halt durch deine Offenheit, durch deinen auch direktet auf andere Menschen zugehen und so weiter, schaffst du diese Atmosphäre halt auch. Mhm. Also da ist auch viel einfach Petra.
Ja, aber das ist auch
was
meine
übrigens sehr mag.
Methode, um mit der Behinderung umzugehen, ja. Wahrscheinlich. Ne? Das ist ja, eben auch eine Art. Ich habe natürlich eine offene, lustige Art, so das weiß ich ja. Und ich habe immer selber viel Spaß und mache gerne Spaß. Und das ist eben auch eine Türöffner auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Das stimmt schon.
Ja, total. Ah. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Aber du meintest vorhin, ich würde da gerne vielleicht nochmal einen Blick, wenn du magst, raufwerfen. Du meintest so, es war eine lange Entwicklungsreise. Wie war denn, wir haben ja schon drüber gesprochen, wo du jetzt beruflich halt bist, und wie du sozusagen diese Fusion deiner Behinderung und deines Jobs halt machst. Aber wie war denn der Weg dorthin? Also wie hat sich eine Petra zur Richterin entwickelt?
Also ich bin hier geboren als Tochter von Leuten, die nicht studiert sind. Meine Geschwister haben die gleiche Augenerkrankung wie ich. RP, Retinitis Pigmentosa, das ist eine relativ verbreitete Netzhauterkrankung. Mhm. Und es war eigentlich schon relativ früh so, dass klar war, dass wir irgendwann erblinden würden. Aber wir konnten dann noch normal sehen. So, und dann haben meine Eltern waren eigentlich relativ cool, so Handwerkerleute und so, die haben gesagt, weißt du was, wir machen das mal so, solange es hier irgendwie halbwegs gut geht, dann machen wir es, ändern wir mal gar nichts. Da war die Frage, ob wir auf eine Sehbehindertenschule gehen sollten, und das haben wir mal alles schon gar nicht gemacht. Also alle hier auf örtliche Schule, und dann haben wir immer so geguckt, wie es ging. Und ich habe dann auf einem normalen Gymnasium irgendwie Abitur gemacht, und da waren auch schon die Lehrer cool. Also da konnte ich schon total schlecht sehen, und dann brauchte ich beim Sport irgendwie haben sie mich in Tor gestellt, beim Handball, irgendwie immer so halb wilde Sachen irgendwie. Und ich habe in den 88 Abitur gemacht, und da war das schon so, dass es irgendwie die Ehefrau von einem Lehrer, die hatten schon so einen Computer mit Vergrößerungsmöglichkeiten. Hm. Und die hat für mich alle Abiturarbeiten abgetippt. Also super nett.
Cool.
Und dann durfte sogar noch ein anderer mit raus, um mir vorzulesen. Also irgendwie habe ich hier mein Abitur dann gemacht. Mhm. Und die Mathelehrerin, aber ich darf das vielleicht alles gar nicht sagen. Also bei der Kurvendiskussion, bei der Zeichnerei, da habe ich natürlich schon nicht mehr so richtig gesehen. Aber ich glaube, die haben das sehr.
Ist das nicht verjährt?
Ja, und ich meine, ich könnte jetzt auch Abitur nachmachen. nein, aber ist egal. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach ja, ja. So, nee, mit wenig Aufhebens irgendwie.
Ja,
und
genau.
Dann wollte ich an sich auch auf gar keinen Fall Jura machen, sondern lieber Psychologie.
Mhm.
Und dann bin ich mit meiner Mutter hier zum Arbeitsamt gegangen, und dann hat der Typ da gesagt, ja, als Psychologin muss man aber sehen können, man muss ja sehen, was mit den Leuten ist. Ich kann es Ihnen nicht raten. Also die Blinden, die machen alle Richter, da machen sie mal das. So, und dann habe ich gedacht, okay, fängst du mal mit Jura an, und habe in Marburg studiert. Und da waren sehr viele Sehbehinderte und Blinde. Und ich war ja noch so sehr eher sehend. Also ich konnte schon schlechter sehen, aber und dann war das so für mich echt erschlagend, weil das da plötzlich so eine Blinden-Community war.
Mhm.
Und die saßen erste, zweite Reihe und hatten alle scheiß Frisuren, und haben gesagt, nee, das bin ich doch auf hier gar keinen Fall. Auf hohem Ross. Ja? So.
Kenn ich.
Und noch auf hohem Ross, da habe ich mich schon da gar nicht hingesetzt, und dann habe ich da angefangen zu studieren. Und dann gab es ein Vergrößerungssystem. Also da habe ich mich so da durchgehangelt und hatte immer auch schon Leute, die mir halfen irgendwie, auch beim Examen. Wir hatten so eine AG, wir haben zusammen gelernt und so.
Hm.
Und aber so richtig mit der Sehbehinderung habe ich mich nicht so richtig auseinandergesetzt, weil mir das auch noch alles, ich bin auf keinen Fall mit Stock gegangen, weil ich das nicht sein wollte, und weil ich mich da auch so gegen gewehrt habe, und bin natürlich auch dann öfter schon mal hingeflogen und so weiter, weil ich das alles so unsicheres Benehmen da. Und dann habe ich das erste Staatsexamen gemacht und bin dann nach Hamburg gegangen, weil ich gedacht habe, ja, hier in Marburg ist ja klar, nur den Ehrenberg darauf und runter, dass ich will aber jetzt mal große, weite Welt, und habe da Referendariat gemacht und hatte da aber schon Assistenz. Also da war schon klar, dass ich jemanden brauche, der mir vorliest auch. Und und da habe ich das zweite Staatsexamen ziemlich schnell auch gemacht. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich meine Examina geschafft habe. Ich habe irgendwie auf Kassetten irgendwas vorgelesen. Also so ein bisschen halbwild alles, ohne richtig lesen zu können, so richtig. Ne? Und Ja, und dann habe ich da aber bei so einer Behindertenberatungsstelle bin ich da eingestiegen und habe da Justiziarin gemacht und gleichzeitig meine Doktorarbeit geschrieben. Und da war zum ersten Mal, dass ich Blindenschrift gelernt habe, dass ich blinde Freunde gemacht habe, dass das irgendwie für mich irgendwie einfacher wurde. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die waren richtig cool. Und ich fand die ganz toll und die waren für mich eine große Innovation. Und da habe ich jetzt so, da habe ich mich zum ersten Mal so auch mit dieser Sehbehinderung so besser anfreunden können. Und ja, und dann war auch früh klar, dass ich irgendwie Richterin werden wollte. Und dann war das irgendwie so, dass ich dann auch habe mich beworben und habe auch die Stelle bekommen. Also das war großes Glück, das war super. Und ja, seither bin ich hier am Gericht.
Cool. Ja. Weißt du noch, oder magst du teilen, was das Thema deiner Doktorarbeit war? Das finde ich immer sehr spannend.
Sexueller Missbrauch an behinderten Menschen. Also ich war da in einer autonomen Leben war ich und da war ich in einer feministischen Szene unterwegs und da, ich habe da auch ein Stipendium für bekommen. Also es war so, also eben so, da ging es um Sexualität, geistige Behinderung, sexuelles Selbstbestimmungsrecht, wie geht denn das? Also in so diskriminierenden Strukturen, ne, wo dir sowieso schon irgendwie ein freies Leben abgesprochen wird und du in Wohngruppen zu leben hast, war dann irgendwie klar, dass es natürlich da gar keine sexuellen Übergriffe geben kann. Also in solchen Einrichtungen. Also das war halt noch 90er Jahre, ne? Da war richtig, da wurde erst gerade die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe beschlossen. Also das war noch richtig richtig. Und dann gibt's so einen Tatbestand sexueller Missbrauch an Widerstandsunfähigen. Also da kamst du auf den Willen gar nicht an. Und also solche Sachen. Also das war also im Vergewaltigungsrecht so verschiedene Fallkonstellationen. Ja, darüber habe ich.
Ja, spannend.
Strafrecht.
Na, ist ja auch noch aktuell, soweit ich das zuletzt so mitbekommen habe, die aktuellen Statistiken, also Menschen mit Behinderung sind immer noch stärker von sexuellen Übergriffen und Missbrauch betroffen als Menschen ohne Behinderung. Und da halt
naja, ist ja auch kein Wunder, wenn die in Wohngruppen und so eben überall das Selbstbestimmungsrecht abgesprochen wird, dann fällt es auch total schwer, sich abzugrenzen. Ja. Das ist ja, und solche Grenzverletzungen werden dann oft gar nicht erlebt oder oft auch werden solche Taten gar nicht erkannt. Genau. Manchmal ist ja die Schwerbehinderung sozusagen auch das Ergebnis von langjährigen über sexuellen Übergriffen. Ja. Also ich habe da jetzt schon lange nicht mehr mich mit beschäftigt. Das ist ja jetzt schon ewig her, dass ich das geschrieben habe, aber das war ein sehr brisantes Thema.
Ja, und gerade in den 90ern, wo ja letztendlich, so ich mich recht entsinne, kam ja dann erst sozusagen die Behinderung mit als schützenswertes Gut der Menschenwürde ins Grundgesetz. Ne? Das war ja erst, glaube ich, Anfang der 90er.
Also Artikel 3, Absatz 3, genau.
Richtig.
Und also das ist eben auch so, ja.
Ja. Verstehe. Und 90er, also Marburg kann ich mir vorstellen, also Jurastudium ist ja lesen. Und wie gesagt, wie war dieser Spruch?
Bei mir war es feiern. ich dachte, ich weiß ja auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe.
Ja, okay.
Viel gelernt habe ich, glaube ich, nicht. Also es war irgendwie so. Dann ein bisschen zum Rap gerannt und dann
Naturtalent.
Naja, jedenfalls das Fleißigste weiß ich jetzt auch nicht, aber der muss man jetzt auch nicht so sagen.
Also nee, was mich halt interessieren würde, ist viel, viel spezieller. Da gibt ja diesen schönen Spruch, der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Ja, ich weiß, so ein Strafgesetzbuch in Braille ist ein Zimmer voll.
Habe ich doch gar nicht gehabt.
Ah, ja.
Ich habe doch gar nicht ins Gesetz
geguckt. Das wurde dann
Nein. Ich hatte so ein Fernsehlesegerät.
Ah, okay.
Klausuren durfte ich damals zu Hause schreiben.
Also okay.
So, und dann konnte ich mit diesem Lesegerät und im Examen durfte ich einen Vorleser mitnehmen mit dem Gesetzestext. Das war dann eine Person, die nicht Juristin sein durfte. Die hat mir dann vorgelesen und dann durfte ich glaube, ich hatte im ersten Staatsexamen, durfte ich auch meinen Computer zum Schreiben mitbringen, so als Schreibmaschine irgendwie so. Ja, also meine ich, im zweiten auch. Ja,
cool.
Ja, sehr spannend.
Zeitverlängerung bekommen, ja.
Ja, dieser klassische Nachteilsausgleich, den ja, man genau, dann halt genau. bekommt.
Und das war eben dann wieder auch in Marburg cool, weil das war da schon bekannt. Weißt du, die hatten schon so Regelungen für Blinde. Da war das schon so durchgefochten. Da waren vor mir schon viele Blinde gewesen und die haben, ach ja, dann Hausarbeit so, hast eine Woche länger oder wie das da war. Mhm. Und das war für mich dann ganz einfach. Das war dann schon sehr nett. Da musste ich mich nicht so alleine durchbeißen sozusagen, sondern es war schon so vorbereitet.
Das war ist halt der Teil der Normalität, oder?
Genau. Genau. Mhm. Also, und das ist eigentlich auch ganz hilfreich gewesen für mich, weil ich ja sozusagen als Petra die Einzige, die ein bisschen schlechter sehen konnte, da war ich ja irgendwie eine unter mehreren und dann konnte ich mich dem so annähern irgendwie und habe das nehmen können für mein Studium. Und und dann eigentlich geht's ja irgendwann darum, das hast du auch mal gesagt, Sophie, das fand ich auch so schön. Eigentlich geht's darum, so hinzukommen, sich einfach so zu nehmen und so lieb zu haben, wie man ist. Also ich kann's ja jetzt auch nicht ändern. Und genau. Ich bin für viele Menschen genauso wie ich bin eine Bereicherung und da gehört vielleicht auch die Blindheit dazu. Und das ist nicht immer easy, aber jetzt guckt doch mal, ihr könnt doch mal rechts und links gucken, das ist nirgendwo easy. Nee, die einen haben dies, die anderen haben das und ich kann für mein Leben sehr dankbar sein und dann ist es jetzt eben mein Job, damit zu leben. Und
der springende Punkt.
Akzeptanz ist am besten eigentlich.
Total, genau. Und der springende Punkt ist ja, dass du was gemacht hast, wofür du dann auch eine Leidenschaft empfunden hast, zumindest wofür du ja scheinbar total begabt ist. Also nicht nur, weil du ohne durchzufallen, was ja irgendwie, glaube ich, normal ist bei Jura, sofort die Staatsexamen geschafft hast, sondern weil es dich auch interessiert, weil dich diese Rechtsform interessiert, weil du dann auch irgendwann dein Feld gefunden hast mit der Familien. Mit dem Familienrecht, aber was ich auch eben wichtig fand immer ist, du bist dann unter Menschen, die auch dasselbe studieren, du bist halt nicht in den Beruf gesteckt worden, weil man dachte, ja, eine Röntgenassistent, das wäre doch schön oder so, ne? Also weil man irgendwie denkt, ja, die ist ja blind, die muss ja, oder die wird blind, die muss jetzt da und da arbeiten. Und
das ist der Endeffekt. Ja, aber das weiß ich nicht genau. Also bei mir war es so, ich wollte eigentlich kein Jura machen. Ich bin nicht so ein Jura-Typ. Also Jura war für mich Aktentasche, spießig, langweilig so.
Aber eigentlich will doch niemand Jura machen. Ich kenne keine Juristin, die sagen, oder fange ich.
Aber ich glaube, tatsächlich ist es so, dass ich habe das angefangen und ich fand es gar nicht so ganz blöd. Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil das ja so strukturelles Denken ist. Ich war immer schon ganz gut in Mathe und so. Das war schon, hat mir an sich schon von der Art her gelegen. Außerdem auch so Kämpfen für Gerechtigkeit oder für Fairness oder so. Ist ja auch immer cool zu überlegen, wie argumentiert man und so. Aber ehrlich gesagt ist es auch so ein bisschen so, ich konnte auch nicht wie meine Freundin die 6-mal ihr Studienfach gewechselt hat. Ich hätte gar nicht so viel Alternativen gehabt. Also es ist eben auch schon was, also wenn es gar nicht geht, klar, ne, dann hört man da auf. Aber wenn ich doch jetzt hier unsere Kinder angucke, die mit 1000 verschiedenen Studienfächern zu wählen haben, die wissen ja gar nicht, wo sie anfangen können. Und bei mir war es so, ja, mach mal das, damit kannst du irgendwie gut fahren und da heißt du, was du hast. Und dann habe ich das angefangen und dann war es auch okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil man gar nicht so eine große Wahl hat, weil das Scheitern da auch schwieriger wäre. Wisst ihr, was ich meine? Dass du nicht so Auswahl hast und dass man da dabei bleibt. Aber für mich hat sich's am Ende trotzdem ausgezahlt. Ich bin trotzdem froh, dass ich es mache. Was man auch sagen muss, ist, ich habe da jetzt nicht groß Karriere gemacht beim Gericht. Ne, einmal Amtsgericht, immer Amtsgericht so ungefähr. Ich glaube, ich hätte es auch wahrscheinlich nicht so richtig schaffen können, weil da eine bestimmte Art von, wie soll ich das sagen, Menschenschlag gefragt ist. Und bei mir war es immer so, beim Gericht ist es auch so, die sind immer froh, wenn bei uns alles läuft. Wenn da jetzt die Assistenten an Bord bleiben, wenn die Technik irgendwie so groß funktioniert. Ich hätte auch nicht so easy, weiß ich nicht, jetzt da und dort hingehen können. Gut, ich war auch jetzt hier aufgrund der familiären Situation nicht so ganz flexibel, aber ich habe mich auch mit dem so arrangiert, wie es eben ist. Also was ich machen wollte, habe ich gemacht und das war die Güterichtersache, was mich interessiert hat. Aber ich glaube schon, so ganz, ganz chancengleich wie bei anderen war es auch bei mir nicht. Wenn man
nee, das meinte ich auch nicht. Ich meinte eher, dass du dann unter Menschen warst, weil du sagtest, du, das gab dir auch die Gelegenheit, dich dann doch auch mal mit der sogenannten blinden Community so ein bisschen anzufreunden oder damals mit reinzuschnuppern, dass man dann plötzlich unter Menschen ist, die eben auch an der Uni sind, die auch gern feiern gehen, die auch dies und das und jenes machen und nicht, ich sag's mal jetzt ganz platt, in irgendeine Werkstatt gesteckt wirst aufgrund der Behinderung. Ja, also das ist ja immer so dieses, dass man dann plötzlich unter Menschen ist, die Interessen teilen, und da musst du bisher bestimmt nicht nur mit den Blinden ausgegangen, sondern du hast halt in der Uni,
ja, eben, ja, gar
bist
nicht
du auf Leute, genau, bist du auf Leute gestoßen, mit denen du da irgendwie privat und im Studium gemeinsame Dinge und unternommen hast und irgendwelche Gemeinsamkeiten erkannt hast. Und das ist ja das, was einen dann auch, finde ich, empowert, wenn man eigentlich nicht dazu gezwungen ist, diese normale Peer Group zu verlassen, sondern eben da einfach weitermacht. Und da eben noch ein paar Leute sind, denen es ähnlich geht.
Ja. Mhm. Naja, aber das ist ja, eigentlich ist es ja auch total verrückt, dass man selber mit so diskriminierenden Vorstellungen aufgewachsen ist.
Ja,
dass man immer denkt, oh, ich bin aber nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Und wie viele coole, blinde Leute gibt's, die einfach nur toll sind irgendwie. Ja. Das ist, das finde ich einfach super, super toll. Und das tut einfach auch so gut, weil die eigentlich wissen, wie es mir manchmal ergeht.
Ja.
So, also die wissen, was das manchmal, wie traurig das ist oder wie schwierig das ist, wenn alles nicht funktioniert und wenn man da so nervig ist und so. Und ich bin so froh, meine blinden Freunde zu haben. Das ist dieses wirklich ein Fund im Leben, finde ich. Ich bin total glücklich, weil man da irgendwie auch so so auch so sein kann, wie man ist. So, das ist alles so egal. So, da muss man nicht immer überlegen und sich nicht erklären, aber das hast du natürlich bei den anderen alten Freunden ja auch.
Wollte ich gerade sagen, also der Idealzustand wäre ja, dass die Leute, die man vielleicht schon von ganz früher kennt, noch als du sagst, dass die eben eigentlich mit uns da reinwachsen. Also das erlebe ich jedenfalls
ist ja auch,
in meinem Englisch.
Ja, ist ja auch so. Ist ja auch so. Ist ja.
Aber was ich zur Entscheidungsfreiheit zu viel nochmal nachtragen wollen würde, ist, das ist halt auch stärker eine Ressourcenfrage. Also bei mir war es auch so, irgendwann hat mich der Kostenträger gefragt, was willst du studieren? Also nachdem ich überhaupt erstmal durchgekämpft habe, dass ich studieren darf. Dann habe ich gesagt, Jura? Ja, super. Dann kam der Stempel in die Akte. Und dann gab es dafür sozusagen den Freibrief. Aber ein Studienfachwechsel hätten die nicht mitgemacht. Da hätten die ganz klar gesagt, nee, also tut uns leid, sie können jetzt nicht ihr Studienfach wechseln. Entweder du ziehst das jetzt durch von Anfang bis Ende oder du bleibst halt ohne Ausbildung. Das war bei mir zum Beispiel die Wahlmöglichkeit. Ja. Und das halt, die knüpft an diese Ressourcen, Assistenz und so weiter und so fort. Und da ist schon ein Unterschied halt drin in der Entscheidung, wie frei bin ich zu entscheiden. Und ich glaube, dass das auch oftmals noch dazu führt, dass im Zweifel zum Beispiel der blinde Mensch, es gibt viele blinde Juristen, das scheint zu funktionieren, entscheide ich mich jetzt mal dafür. Anstatt zum Beispiel in die Mikrobiologie zu gehen, mal rein hypothetisch, ja, weil es da noch nicht diese ausgetretenen Pfade gibt und weil es auch seitens der Kostenträger, Seitenrentenversicherung oder wer auch immer oder BA oder whatever, dass die halt sagen, ja, das können wir uns aber gar nicht vorstellen. Also, dass man da noch sehr stark in der Abhängigkeit ist von der Vorstellung anderer, was möglich ist und was nicht. Ja. Und ich glaube,
Obwohl, da tut sich ja auch manches, oder? Also ich glaube, das war bei mir da am Ende der 80er Jahre natürlich ganz schlimm. Ich glaube, das ist schon, also wenn ich jetzt so denke, dieser Blödian da beim Arbeitsamt, ne, so falsch beraten irgendwie. Da, wenn ich noch heute drüber nachdenke, aber man kann sich's ja selber nicht vorstellen. Wir kamen ja quasi hier irgendwie vom Lande und denkt sich, ja stimmt, klar, kann man als Blinde auch nicht machen. Weil ich ja auch noch gar nicht blind war und dachte, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Aber deshalb ist auch eine gute Berufsberatung wichtig. Und auch so eine so ein Zusammenschluss, damit man mal sieht, was es alles gibt. Solche Sachen wie der DVBS oder DBS, also diese Blindenselbsthilfe, dass man mal sehen kann, welche Möglichkeiten sind denn drin.
Ja.
So.
Wie gesagt, also man braucht ja eine bestimmte Vorstellungskraft erstmal, ja, in der man denken kann. also einen bestimmten Rahmen und gerade in der Berufsfindung, wenn ich als Kind mit Behinderung aufwachse oder halt dann im Erwachsenenleben mir zum Beispiel eine Behinderung zuziehe, wenn ich vorher nicht irgendwie mal mitbekommen habe, was überhaupt möglich ist, deshalb muss ja die sozusagen auch mehr in die Öffentlichkeit, was ist mit Behinderung möglich, wie kann Leben sein mit Behinderung, weil ich glaube, das würde auch diese Behinderungstrauma, oh Gott, mein Leben ist jetzt zu Ende, ich habe jetzt eine Behinderung. Ja klar, wenn ich mir nicht vorstellen kann, aufgrund anderer Geschichten, was möglich ist, ist es erstmal ein leerer Raum, ja, den ich selber ausfüllen muss. Ich glaube, dass das doch viel helfen würde, dann Normalitätsverständnis für zu bekommen.
Das stimmt. Und andererseits ist es aber natürlich auch so, gerade bei Menschen, die so später erblinden, ne, oder die so plötzlich nicht mehr sehen können oder so, ja, oder eine andere Behinderung bekommen. Das Schlimme ist ja, dass da so zwei Komponenten zusammenkommen. Eigentlich, man ist an sich schon mit den Nerven runter, weil man nicht mehr kann. Also das ist sowieso schon schlimm genug. Und dann muss man an dem Punkt noch richtig auf Zack sein, um sich beruflich, um da die Gründe zu sichern, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, das ist für man total schwierig, gerade bei so, wenn man spät eine Behinderung erwirbt, dass man dann locker mal eben in so eine Erwerbsunfähigkeit schlittert, ne? Man dann auch irgendwie so abgestempelt ist und dann da gar nicht mehr in den Berufsprozess reinkommt irgendwie. Und das ist natürlich auch richtig schwierig, weil man wirklich auch an der einen oder anderen Stelle oder man braucht immer mal wieder ganz viel kämpferische Ressourcen, also im Leben. Ja, das ist einfach so, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich selber immer zu sagen, hier aufgeben gibt's nicht, ne, hier wird jetzt das und das und da gebe ich jetzt mal nicht nach und da lege ich mal hier Widerspruch ein und kümmere mich um dies und das. Ja. Und das erfordert einfach Power und die hat man dann überhaupt gar nicht, glaube ich, oder die dann zu aktivieren, muss man eigentlich alles zur gleichen Zeit haben und das macht so schwierig oft, ne?
Ja, es ist ein sehr selektiver Prozess, der da stattfindet. Und wenn du mal siehst, dass halt wirklich über, ich glaube, 95% der Behinderungen über das Leben, also über die Lebensspanne hinweg erworben werden, zeichnet das ein sehr, sehr schräges Bild. Also da, wie viele Leute kommen dann wirklich wieder gut in den Beruf? Mhm. Ja.
Aber das hast du doch auch erlebt, oder nicht, Sophie?
Ja,
du hast
ja,
doch auch gesagt,
auch
du bist erst später
genau.
Irgendwie so Seminar. Und das sich da nicht abservieren zu lassen, ne, ist doch total anstrengend gewesen, oder?
Also hat mich ja auch komplett fertig gemacht, mich ja komplett in so eine Depression gestürzt, ja, weil ich einfach dachte, ja, also da kommen die eigenen, die internalisierten Zweifel, ne, erstmal sind da auf der einen Seite. Und dann eben auch wirklich das, die Fantasielosigkeit auf der Seite derer, wo du dich bewirbst. Und dann, wenn das beides aufeinander prallt, da habe ich dann auch gedacht, so, uiuiui, was soll das denn hier werden? Ne? Und ich hatte ja 9 Jahre in demselben Unternehmen gearbeitet und mich da so langsam an alles gewöhnt, was da war. Und auch die KollegInnen erzogen und die haben sich auch dran gewöhnt. Und dann eben in der Bewerbungsphase habe ich mir selber überhaupt nichts zugemutet. Und ich fand es dann auch nicht hilfreich. Ich bin dann eben erstmal über diesen ganzen BFW-Kram in so eine Maßnahme gekommen. Da habe ich dann das Gefühl, die hatten auch nur Schema F im Kopf, ne? Also die hatten dann in dem Moment, als ich da war, die Idee, dass alle jetzt irgendwie zu sowas wie Büroassistenz oder IT-Assistenz ausgebildet werden müssten, ja. Also das hätte ich theoretisch machen können, es hätte mich aber zu Tode gelangweilt und ganz andere Leute, die vielleicht jetzt aus der Gastro kamen, die hatten noch nie in ihrem Leben einen Computer bedient, geschweige denn eine E-Mail-Adresse, die waren da jetzt überhaupt nicht von erbaut. Also da habe ich auch gedacht, so kann man doch da nicht rangehen, da braucht es auch so ein bisschen individuellere Lösungen für, ne.
Hast du die denn dahinter gefunden eigentlich?
Na, ich habe mich dann ja irgendwo in die Selbstständigkeit, also ich habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ich hatte ja auch Glück, weil ich eine private Berufsunfähigkeitsrente mal nach dem Studium abgeschlossen hatte. Und dann habe ich mich eben mit diesem kleinen Puffer im Rucksack eben in die Selbstständigkeit letztendlich. Also ich hatte dazwischen noch eine Phase, wo ich für meinen Bruder gearbeitet habe, weil der wusste ja, was ich kann. Ja, das hilft ja dann auch immer, wenn man Leute kennt, die einen kennen. Aber auf dem freien Markt war das extrem schwierig. Also wenn ich mich unter Wert verkauft habe, ja. Aber wenn ich das machen wollte, was ich wirklich konnte, wofür ich qualifiziert war und was mir auch Spaß gemacht hätte, keine Chance.
Als ich damals da bei autonomem Leben war, ne? Ich hatte ja auch überlegt, wenn es mit der Richterstelle nicht klappt. Ich weiß, da gab es irgendwie so von der ZAV, das hatte ja Hans-Willi Bach auch so ein bisschen erzählt.
Genau.
Ne? Die haben immer so erzählt, die haben für Leute auch so Stellen gestrickt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch so gab, wo man so eine finanzielle Spritze mitbekam, sozusagen, wenn man genommen wird über das erste Jahr oder so. Ich glaube, das ist so ein Ansatz. Nicht zu überlegen, wie mache ich mich passend in die Stelle, die da offen steht, sondern wie kann für mich eine Stelle aussehen und wo könnte ich mich da einbringen? Das wäre wahrscheinlich eine Herangehensweise, die sinnvoller wäre, ne?
Ja.
Aber du meinst, ist der sogenannte Eingliederungszuschluss genau. Nach Sozialgesetzbuch Nummer 9 und kurz zusammengefasst, die Kostenträger, wie zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, übernimmt einen gewissen Anteil des Arbeitgeberbruttos für einen bestimmten Zeitraum. Also mal ein Beispiel.
Also ich glaube 70%. Das ist
naja, richtig. Nee, bis zu. Ah. Bis zu, es hängt immer davon ab. Und
also ich hatte den ja, der war bei uns recht hoch.
Genau, aber das ist sozusagen die Maximalgrenze. Und wenn ich dich jetzt, also mal rein hypothetisch, stelle dich jetzt an, Sophie, für 2 Jahre, dann wäre der Förderzeitraum 1 Jahr.
Richtig.
Also immer hälftig sozusagen. Es gibt immer den Förderzeitraum und den Nachförderzeitraum. Und die Förderung geht bis zu 70% des Arbeitgeberbruttos, aber halt nur einmalig. Also wenn dann könnte dich die nicht danach nochmal bei mir in der Firma anstellen und nochmal den Eingliederungszuschuss gewinnen. Ja.
Aber sowas wäre ja zum Beispiel jedenfalls erstmal ganz gut, wenn man irgendwie erstmal so Fuß fassen muss oder so ein Unternehmen auch erstmal Mut bekommt, sozusagen einmal zu gucken, was kann die Person, ne?
Ja, total. Also das ist vor allem, nimmst du da den Leuten den Wind aus den Segeln, die immer behaupten, man kann Behinderte nicht kündigen und so weiter, weil du hast dann ja eigentlich eine 1,5-jährige Probezeit. Ne, weil wenn sie dich dann übernehmen nach dem Jahr, dann haben sie immer noch on top die halbjährige Sperre. Das heißt, sie könnten es dann immer noch in einem halben Jahr entscheiden, ob sie dich nehmen wollen. Also das wär super. Aber das sind eben alles Sachen, die müssen wir hier noch mehr bekannt machen.
Ja, und da muss ich aber auch ganz klar sagen, da ist halt Bürokratie halt auch, es ist mit viel Bürokratie verbunden. Da wäre Bürokratieabbau auch nicht verkehrt.
Ich meine, bei mir ist es natürlich so, die Entwicklung in der Justiz ist ja so, dass es immer der Fachkräftemangel immer stärker wird, ne? Und ich bin natürlich so assistenzintensiv, ne? Also ich habe da die Sekretärin, die mit der hälftigen Arbeitskraft quasi bei mir noch Assistenz macht und so. Und jetzt ist das aber so, dass die immer weniger Servicekräfte mehr haben und dass da entsprechend der Druck total groß wird. Meine Assistentin hat ganz viel andere Akten zu machen und dann ist dann meine Assistenz nur eine von vielen. Und diese wie es früher mal gewesen ist, dass der Staat eine besondere Fürsorgepflicht wahrgenommen hat gegenüber den behinderten Beschäftigten, das ist heutzutage nicht mehr so. Also ich kann ja selber nicht so klagen, weil für mich gesorgt ist. Also das machen die schon gut so. Aber jedenfalls ist es aber so, dass die Ressourcen immer enger werden und auch es jetzt im öffentlichen Dienst so ist, dass die versuchen, in so ein Arbeitgebermodell zu bringen, dass ich selber meine Assistenten anstelle. So, das habe ich schon mich total geweigert, weil ich gesagt habe, ich bin doch jetzt nicht noch, wenn die jetzt ausfallen, dann ist es im Moment noch meine Verantwortung.
Genau.
Also gut, aber da kann man sich ja so ein bisschen drüber streiten, wie man es macht. Aber jedenfalls ist es bei Ressourcenknappheit ist es insbesondere für uns auch immer dramatisch, weil wir ja eigentlich noch so ein, ja, noch mehr Kräfte binden irgendwie.
Ja.
Und das ist auch, da wird es auch immer anstrengend irgendwie so.
Das glaube ich.
Ja, obwohl die Lösung ja eigentlich im Grunde total einfach ist, hätten die einfach mal von Anfang an in die Ausschreibung für diese E-Akte und die Software, wie es schon vor 20 Jahren bekannt war, das Thema Barrierefreiheit als wesentliches Ausschreibungskriterium mit reingenommen, bräuchtest du auch nicht so viel Assistenz.
Ja, das stimmt, aber das juckt ja keinen. Also die drei Richter, die es in... Und das Schlimme ist ja auch noch, das ist alles so Landesrecht. Also da hier macht ja jedes Bundesland eine eigene... Also es sind ein paar zusammengenommen oder so, ne? Aber jedes Bundesland hat ja eigene Lösungen und eigene mittelständische Unternehmen, die jeweils für sich allein entwickeln. Es ist katastrophal, eigentlich zu sagen, man macht eins und das ist dann insgesamt barrierefrei. So ist das nicht. Und es muss immer für mich nachprogrammiert werden. Und immer wenn es ein Update gibt, geht alles mal erstmal gar nicht. Also es ist ganz schön stressig und anstrengend mit dieser ganzen Computertechnik. Und andererseits ist die natürlich für mich absolut toll, weil ich damit ja eigentlich alleine arbeiten kann. Also ohne fremde Hilfe. Wir sitzen gar nicht mehr zusammen, ich und meine Assistentin, sondern die bereiten Dinge für mich vor, die lesen das Korrektur, schicken das raus. Also es ist also ein bisschen total optimiert. Irgendwie diese Vorstellung von, wir sitzen hier nebeneinander und die liest mir Sachen vor, das gibt's gar nicht mehr. Fast nicht mehr. So.
Ja.
Na, wir sitzen hier noch.
Wir sitzen hier noch, aber der Kaffee ist alle.
Genau.
Oder? Das ist bei dir, Petra.
Jo, ich hab den Kaffee auf.
Ja. Siehst du, Sophie, wir sind oldschool. Wir sitzen hier wirklich noch physisch nebeneinander.
Ja, wart mal ab, du, die nächsten Monate wird anders.
Ja, stimmt.
Das wird dann auch nochmal spannend. Ja, aber Petra, wir könnten irgendwie stundenlang weiterreden. Das ist irgendwie total schön. Das ist super spannend, was du.
Wir sollten mal lieber zusammen feiern gehen, was
das finde ich auch.
Mal nach Berlin.
Ja, wenn ihr da sind. Auf jeden Fall. Das machen wir gern.
Wundervoll.
Ja, sehr, sehr gut.
Vielen Dank für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht bei euch.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und komm gern wieder.
To be continued.
To be continued. Und wir sagten, Kaffee für dich gibt's hier immer. Ja. Von daher feel free. Und Sophie?
Soll ich jetzt das Schlusswort sagen?
Ja, bitte.
Alles gesagt, würde ich sagen. Das ist mein Schlusswort.
Wunderbar. In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.